Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Kann mir bis heute nicht erklären, warum. Aber ich hatte natürlich als cooler New Metal Kid, hast du ja ein bisschen weiter Hose getragen.
Klar.
Und da hatte ich so eine Kette am Portemonnaie.
Klar.
Und an dieser Kette habe ich die Verschlussdinger von Cola-Dosen gesammelt.
Cool.
Und dann schießt dann immer so die ganze Kette voll mit diesen Dingern. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich fand das damals cool. Einmal sind die auch alle runtergefallen. Im Supermarkt. Das war richtig unangenehm.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und diese Folge heute ist, ich muss wirklich sagen, most wanted. Nicht nur von mir, sondern auch von vielen, vielen ZuhörerInnen, die uns immer wieder geschrieben haben, warum der Gast, den ich heute habe, nicht endlich mal Gast hier ist. Und heute haben wir es geschafft. Er ist ein Mensch, der viel reist und der so viel reist, dass er ganz schwer zu kriegen ist. Aber wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das möglich zu machen, dass er heute hier zu Besuch ist. Er ist vor allem, also nicht nur ein Tausendsasser und ein Hans Dampf in allen Gassen, sondern ein mir über die vielen Jahre sehr ans Herz gewachsener lieber Freund. Herzlich willkommen, Herrn.
Das war sehr schön. Ich muss aber jetzt auch gleich weiter, ne? Also mach schnell.
Reicht ja eigentlich auch. Ja? Ja. Also ich meine, wir kennen dich alle als Herrn, wir nennen dich auch alle nur Herrn, aber ja. Dein, für die Leute, die jetzt sagen, so heißt doch keiner, ja. Markus Herrmann, dein richtiger Name.
Korrekt, ja.
Vielen Dank. Und wir beide machen ja zusammen seit vielen, vielen Jahren den Podcast Gästeliste Geisterbahn.
6 Jahre schon.
6 Jahre, stimmt, jetzt. Ja, 6 Jahre.
Ich glaube, jetzt war dieses Jahr war 6 Jahre.
Ach du Scheiße.
Ja, ist krass.
Echt ganz schön lang.
Ja.
Ist wahrscheinlich der älteste deutsche Podcast, würde ich sagen.
Würde auch sagen, ja.
Naja,
würde also auch. Der umfangreichste.
Das kommt noch dazu, auch der inhaltlich älteste, muss man sagen. Und wir beide kennen es aber auch schon viel länger. Also ich will das kurz erklären am Anfang, weil ich bei allen Gästen mich immer so sehr akribisch vorbereite. Und
ja, wie lange hast du recherchiert bei mir?
Bei dir habe ich 0 Sekunden recherchiert, weil ich dich so lange schon kenne, ja. Dass mir das immer weird vorkommt. Ich habe ja manchmal Freunde hier. Donny ja. War auch schon hier. Susi war zum Beispiel auch schon hier von Klee. Kann Freunde nicht recherchieren, weil
ja, das ist auch
ist
komisch.
Creepy,
ja, ja.
Finde ich.
Ja.
So, deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie from the scratch ja. Versuchen, ein Gespräch entstehen zu lassen.
Ja. Dann bin ich mal gespannt, was ja. Dir denn einfallen lässt. Ne? Ich habe jetzt hier meine Gage schon bekommen und so.
Du musst eigentlich nichts mehr machen.
Halt ich mache nichts mehr.
Ja, das ist immer dumm, wenn man dir das vorher gibt. Und das ja. Natürlich, hat man schon verloren. Irgendwie. Ich wollte erstmal eine Frage vorweg, damit wir die vielleicht ein für alle mal klären können. Weil ja. Wenn wir beide Gästeliste Geisterbahn moderieren, mhm. Wir machen ja auch das Gästelistchen Geisterbähnchen, ja. Wo wir Fragen von ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen beantworten, ja. Wenn wir es live machen. Es gibt eine Frage, die immer, die wird von den Leuten aufgeschrieben, wenn wir irgendwo live spielen, die kommt ja. In die Insta-Kommentare, wenn wir den Leuten sagen, dass sie uns da Fragen stellen sollen. Du rollst auch immer so ein bisschen die Augen, wenn du die mal zufällig am Rande mitbekommst, weil die immer gestellt wird, wo du gehst und stehst. Und deswegen stellen wir sie jetzt gleich am Anfang. Das ist so ein bisschen wie Helge Schneider am Anfang vom Set immer Katze-Klo spielt, dann ist das irgendwie weg. Herr, was machst du denn eigentlich beruflich?
Das beantworte ich am Ende der Folge.
Sehr gut. Da muss man sich bis dahin noch gedulden. Das ist ein sehr guter Cliffhanger.
Weißt du noch, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? In real. Weil,
das
als
hast
wir
du
uns,
zuletzt gesagt.
Ah ja, stimmt. Ah, ich habe es dir verraten.
Du hast mir verraten, ne? Bei der ja. Republika.
Ja, bei der zweiten Republika. Also war das, ich glaube, die erste war 2008.
Nächstes Jahr ist, glaube ich, 15-jähriges Jubiläum Republika. Also ist es vor 14, also vor 13 Jahren jetzt gewesen.
Ah ja, okay, da war es 2007.
Eins im Sinn.
Jedenfalls war es die zweite Publika, das weiß ich noch.
Ja.
Ich kann immer ganz von vorne anfangen, ne? Ja. Wie Nils Bokelberg mein Leben kann. Ja, ich fange immer ganz von vorne an.
Das wollen wir wissen.
Ja. Ja. Und zwar…
Wie quasi die Nils Bokelberg-Erfahrung für dich los?
Ja, wo die, ja. Die ging schon sehr früh los, weil wir zwischen uns liegen genau 10 Jahre.
Ja.
Du bist mir natürlich auf Viva in Erscheinung getreten. Ich habe immer, ich weiß gar nicht, aber wir haben ganz oft meiner Mutter… Freitags hat meine Mutter immer gebügelt abends, mein Vater war eh irgendwie weg. Ja. Und dann haben wir mal Fernsehen geschaut und ich durfte mal Fernsehen entscheiden. Und dann habe ich entweder Und Tschüss geguckt.
Ich weiß gar nicht. War Benno Fürmann, ne?
Ja, genau. Ja. Und da war so einer, der war Zombie und so, die fand ich immer cool.
Stimmt, Zombie, das war, glaube ich, der früher in der Lindenstraße mitgespielt hat. Thorsten Nelde oder so ähnlich ist der, glaube ich.
Und die haben immer so viel getrunken und sowas und ich fand das immer cool. Habe ich immer ganz viel Cola getrunken. Warum auch immer.
Aber lief es auch Donnerstag oder lief Freitagabend?
Ja, ich meine, das war Freitag, vielleicht war es auch schon eine Wiederholung und ich verrate mich gerade, war da eigentlich schon 15 Jahre alt oder so. Vielleicht
lief es auf Super RTL schon als Wiederholung.
Ja, und, aber ganz oft lief dann auch Viva. Und da war es mir natürlich immer ein bisschen natürlich mal aufgefallen, weil ich irgendwie cool fand. Ich habe das eh alles nicht so gerafft, weil ich da noch so ein Tick zu jung für war, irgendwie, was da alles genau passiert und auch nicht gerafft, wann welche Sendungen liefen und sowas. Da bist du mir mal aufgefallen. Und was ich, warum auch immer mir gemerkt habe, was ich sehr lustig fand, ist, dass meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, weil da hattest du die Phase mit ganz viel Haare färben und sowas. Und da sahen deine Haare, glaube ich, sehr brüchig aus im Fernsehen. Da hat meine Mutter gesagt, hier, guck, das passiert, wenn du dir ganz oft die Haare färbst. Und warum auch immer habe ich das so als Lektion fürs Leben mir gemerkt. So, das war, okay, dann mache ich das nicht, lieber.
Mich wundert es eh, dass deine Mutter dich nicht mehr vor mir gewarnt hat. Also, weil deine Mutter hat ja, glaube ich, auch als Polizistin gearbeitet oder so.
Meine Mutter arbeitet beim Bundesgrenzschutz, richtig. Ja. Oder Bundespolizei heißt das jetzt, glaube ich.
Also eigentlich müsste sie dir jedes Mal anrufen, ob so alles okay ist.
So einen Aktenordner bekommen, ja. Nee, aber die macht da nicht so, die macht da nicht so Kopfsachen, die ist da so, macht da so Sekretärin-Sachen.
Verstehe. Aber vielleicht ermittelt sie auch zu, nach Feierabend ermittelt sie so privat. Gibt bald eine Serie über deine Mutter.
Und dann ging ja dann so die ganzen Blog-Sachen los und sowas. Und da weiß ich noch, da hattest du damals noch so einen Blogspot-Blog, glaube ich. Ich weiß noch, das war so schwarzes Design. Und da war an der Seite, an der Seitenleiste, hattest du so ein Icon von deinem Gesicht, glaube ich.
Und so einen geringelten Pulli.
Ja, und irgendwie bin ich da auf die Seite gekommen, weil damals war eine ESO, haben wir in Deutschland für 15 Leute Blogs geschrieben, die haben sich alle irgendwie angeguckt. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch Nils Buckelberg, oder? Und dachte ich, ach ja, krass, cool. Und dann warst du so 2-3 Jahre aus meinem Sinn, was du so machst. Ja. Oder neben Stoke, habe ich auch sehr gerne geschaut.
Ja, natürlich.
Und dann dachte ich, ach cool, guck mal, das mit dem Blog. Und dann waren wir eh so ein bisschen in diesem ganzen rundum Spreeblick und so.
Ne? Der
so
Blogosphäre,
sag ich. Die Blogosphäre, richtig. Ja. Die digitale Bohem waren wir dann. Waren wir da immer wie heißt das Café da?
Im Oberholz.
Da gab es der WLAN.
Natürlich.
Ja. Und dann weißt du, und dann mal die Republika, was ja total krass war, weil damals war es auch für mich zumindest noch aufregend, Leute aus dem Internet zu treffen. Mhm. So sind diese ganzen Blog-Sachen so. Ja. Freunde aus dem Studium haben damals gesagt, ich fahre zur Nerdmesse. Das fand ich eigentlich ganz passend.
Du hast da in Bielefeld gerade studiert.
Genau, genau. Und dann haben wir uns da getroffen. Dann fand ich das total cool, dass du gleich so super nett warst und wir uns gleich so super gut verstanden haben.
Ja.
Das hat mir damals sehr viel bedeutet. Und seitdem machen wir eigentlich nur coole Sachen.
Das stimmt. Also es war damals noch eine Kalkscheune, die Republika, noch ganz klein. Und dann haben wir ja auch, glaube ich, ab dem Jahr danach zusammen da auch Sachen gemacht. Haben wir da nicht die Pyramide gemacht?
Nee. Ja, stimmt.
Ja.
Ja, aber ich weiß gar nicht, was genau das war dann. Ja, also wir haben ja Bingo gemacht, ne?
Genau, irgendwann haben wir Bingo gemacht, aber noch nicht von Anfang an. Es gibt ja eine Folge, legendäre Folge von Dieter Thomas Hecks Pyramide, die ich irgendwie mal auf Video hatte oder ein Freund von mir und die ich komplett auswendig kann, weil da alles schief geht und ich das immer Freunden gezeigt habe. Und das habe ich, glaube ich, auch mal als Vortrag auf der Republika gemacht. Und das haben wir aber, glaube ich, zusammen gemacht und du hast dann vorher irgendwie noch einen Vortrag gehalten, oder?
Ja, so. Ja, wir haben immer so Quatschvorträge gemacht und dann haben wir irgendwann auch Bingo gespielt, stimmt.
Da haben wir, glaube ich, Bingo gemacht, weil es bei Bingo, weil ich auch schon immer ein großer Bingo-Liebhaber war und das irgendwie sich anbietet für so eine für so eine Veranstaltung. Und dann sind wir auch mit der Republika mitgewachsen. Auch unser Bingo ist mitgewachsen. Und ich glaube, der bisherige Bingo-Höhepunkt, weil die Republika ist ja dann Kalkscheune, Friedrichstadtpalast und dann in die Station gezogen. Und in der Station haben wir einmal 1000 Jahre Bingo, glaube ich, gemacht, das große Jubiläum, wo wir uns preismäßig mega übernommen haben, weil wir wollten so einen Preismassaker machen und es hat niemand interessiert. Ja. Das war so ein bisschen enttäuscht. Wir hatten echt viele krasse Preise.
Wir hatten unter anderem einen Jahresvorrat Fanta. Ja. Und der war dann so, wie soll ich das jetzt mitnehmen? Stimmt.
Das war legendär. Das war echt. Da frage ich mich immer, wenn man das nicht gewinnen will, wieso spielt man dann mit? Also klar, Bingo macht Spaß, aber man will ja auch was gewinnen. Das ist ja auch totaler Kappes, muss man ehrlicherweise sagen.
Aber machen wir nächstes Jahr wieder.
Ja, nächstes Jahr ist ja Publika-Jubiläum und dann machen wir beide mal wieder ein Jubiläums-Bingo.
Geil.
Müssen wir mal gucken, was wir dann preismäßig machen. Ob wir dann wieder versuchen, so tolle Preise oder weil wir, das kennt man ja auch von Gäste des Geisterbahn, wir beide sind ja berühmt für Trash-Preise.
Ja.
Die weil wir beide genau wissen, was die guten
Voraus
Sachen gibt.
Auch schon besorgen. Ja. Wobei ein Jahr war mal sehr lustig. Da waren wir extra im Dongshuang-Center und haben dann aber beide gemerkt, da stehen nirgendwo Preise dran bei den Sachen, die es da gibt. Da gibt es natürlich jede Menge Trash, aber scheinbar muss man dafür alles handeln. Und wir sind aber beide, glaube ich, gutmütig oder können sind zu weich, um zu handeln, sage ich mal.
Ja, glaube ich auch.
Und haben deswegen viel zu viel Geld für den ganzen Scheiß bezahlt, den wir da gekauft haben.
Ich erinnere mich an so ein großes Handtuch, das wäre dann mit so einem, ich glaube, mit so einem Einhorn drauf oder so, so ein Airbrush-Handtuch.
Aber bestimmt 30 Euro
wahrscheinlich. Wenn wir uns umgedreht hätten, als weggegangen wären, hätten wir lauter Leute, die so Konfetti hochwerfen, gesehen und so, ja, kommt wieder.
Alle die Denkerfaust gemacht.
Sag mal, aber jetzt, also kommen wir mal zu dir, es soll heute nur um dich
okay,
gehen.
Sorry, ja.
Macht nichts. Du bist ja in Thüringen, mitten im Herzen von Thüringen.
Ja.
Ist das eigentlich im Herzen oder ist das so am Rand?
Ich habe jetzt lustigerweise erst jetzt so langsam festgestellt, dass das schon ganz schön nah an Bayern ist, beziehungsweise so an Franken. Also, dass ich eigentlich so nur 50 Kilometer weit weg von Bayern so groß geworden bin, Luftlinie, aber das nie mehr irgendwie bewusst war oder so, dass der nie irgendwie eine Beziehung zu hat. Aber ich, für mich gefühlt war das schon immer so im, natürlich mitten im Thüringer Wald, so rundherum ist auch nichts außer Wald und so. Und ja.
Du bist ja 86 geboren.
Richtig.
Das heißt, du hast ja, Mauer ist ja für dich überhaupt nicht, hast ja gar nicht mitbekommen.
Gar nichts, natürlich die ganzen, so die Nachwehen davon so halt, da hat es ja dann, wenn ich so im Nachhinein zurückdenke, hat es da schon halt noch vieles lang so gehalten und in den Köpfen ja eh bis heute so, ne? Mhm. Ja.
Wie war das, als du so zur Grundschule gegangen bist? Das ist ja dann quasi, also lass mich kurz rechnen, 86, 94, 92 bist du zur Grundschule gegangen. Waren die Lehrer da schon alle ausgewechselt oder waren da auch Lehrer, die noch von früher und die sich jetzt irgendwie, die jetzt irgendwie damit klarkommen mussten und so?
Also wenn ich überlege, es waren eigentlich keine, also Grundschule waren keine jungen LehrerInnen irgendwie da. Also es waren anders noch die alte Garde, es waren noch die gleichen Schulgebäude, alles war auch noch die alten Sachen drin und so, also nur, glaube ich, nur die Schulbücher waren halt neu. Ja. Und was ich aber halt interessant fand, war, dass das ja bei uns total normal war mit diesem Schulhort so. Ich wurde halt morgens um 6 in den Frühhort gebracht. Das war eigentlich immer ganz cool. Dann war Schule und dann bis nachmittags um 3 so halt dann auch noch ein Hort. Was eigentlich ja ziemlich cool ist, so für Eltern, die halt irgendwie arbeiten müssen. Ja. Was mich dann total gewundert hat, dass es das halt nicht überall gibt so.
Aber es ist ja also schon ab Grundschule sozusagen Ganztagsschule irgendwie.
Ja, so gefühlt dann, ja. Stimmt, ja. Das fand ich aber eigentlich mal ganz gut, weil da hat man mal so rumgespielt und so und fand das irgendwie alles cool. Da gab es immer gutes Spielzeug dann natürlich auch.
Warst du ein bisschen gerne zur Schule gegangen, oder?
Ja, eigentlich schon, ja. Grundschule schon auf jeden Fall. Und dann irgendwann, ja, war eigentlich immer okay. Also ich war immer so ein bisschen auch so ein Loser-Typ, aber halt lustig. Von daher war es unterm Strich okay, so würde ich mal sagen.
Also, aber Loser-Typen sind von, du hattest irgendwie keine Freunde oder was? Oder?
Ja, doch, man hatte ja so meine Clique, aber da in der Clique, wenn man da hatte, der Uncoolste war. So.
Wirklich? Weißt du, das warst du?
Ja, schon.
Dann ist das aber jetzt so ein bisschen so eine späte Rache, ne, dass du jetzt so erfolgreich
natürlich
bist.
Natürlich, ja.
Und deswegen die alle wahrscheinlich immer noch da festhängen.
Ja.
Du bist ja auch jemand, der so sehr popkulturell, also du bist ja jetzt auch, man hat auch manchmal so das Gefühl bei dir, dass du versuchst auch so Popkultur nachzuholen, die du vielleicht gar nicht miterlebt hast oder so. Oder nicht miterleben durftest oder konntest oder wolltest oder wie auch immer. Warst du als Kind auch schon so begeistert von allem, was irgendwie Zeichentrick ist und so weiter und so fort?
Also meinst du jetzt auf alles popkulturell so bezogen?
Naja, auch so, ja, also das, was so damals irgendwie, ich weiß gar nicht, naja, du bist ja dann zur Schule gegangen, als ich quasi im Fernsehen war, deswegen weiß ich nicht, was bei den Kids damals so angesagt
klar,
war.
Ja.
Aber so Pox und diese ganze
Gedöns. Da hast du dir das ganze Haschisch gespritzt während der Zeit. Da warst du ja vollkommen weg. Nee, aber stimmt, ich habe noch so sehr klare Erinnerungen. Bei uns im Dorf gab es eine Videothek.
Ja.
Und das fand ich immer super krass. So die Gänge mit den Filmen und so.
Aber da durftest du nicht rein.
Und so. Doch.
Das war eine Familienvideothek.
Ja, okay. Und dann gab es natürlich auch so ein Eck, wo man nicht hin durfte, aber so an sich. Und da gab es auch mal die Spiele für das Sega Master System, was ich damals hatte. Und das war immer für mich so, boah, krass. Das war wie so Schlaraffenland, weil da gab es irgendwie so alles. Und ich habe auch heute noch diesen komischen, eigentlich total muffigen Geruch im Sinn. Aber für mich war das so dieses, boah, hier gibt es irgendwie alles. Das war so quasi Internet, ne? Wenn man ehrlich ist. Mein Onkel, also mein Vater hat drei Brüder und der Jüngste, der war noch so Nesthäkchen-mäßig, hat damals bei meiner Oma gewohnt und der war riesiger Bruce Springsteen-Fan.
Ja.
Und er hatte so das ganze Zimmer voller Poster und sowas. Und ich fand das irgendwie cool. Ich war natürlich auch dann Fan irgendwie so und fand das aber irgendwie cool, dass der halt so super Fan war einfach. Und ich fand so dieses Fansein irgendwie cool.
Ja.
Dass man das auch dann so übertreibt, dass man sich halt überall Poster davon hängt so und ins ganze Zimmer und sowas. Und deswegen war ich so musikalisch immer sehr offen, krasser Fan von was zu sein. Und fand es dann aber für mich sehr, also ich glaube, ich war ein Spätzünder, was coole Musik angeht, weil ich halt keine Geschwister hatte. Und so im Freundeskreis, die haben halt alle so Haus und sowas gehört. Ne? Und da kannst du ja, ne? kannst du ja abhaken, so sag
ja, wieso hast du, aber du hast du nichts gefunden, was dir gefällt, oder was so im Haus, im Bereich?
Nee, das fand ich alles mal lang, also das fand ich so okay, wenn wir da irgendwie im tiefer gelegten Golfflieger auf dem Weg zur Schule so. Aber so, das fand ich alles, hat mir nicht gefallen.
Nee, ich meine einfach, weil man ist ja so jung, hat ja noch keine Idee von Coolness oder so. Und deswegen hört man ja einfach, was die Freunde hören oder so.
Ja, aber ich finde schon so, auch wenn man, warum auch immer, mein Vater hat eigentlich keinen Musikgeschmack. Ja. Der hört so alles und der hat aber immer so AC/DC immer gehört. Und das fand ich schon nur ziemlich cool.
Gut,
ja. Und habe die Kassetten immer runtergehört. Und dann habe ich, deswegen war für mich schon früh so dieses, ich mag so Krachen und Gitarren und sowas. Ja. Es war halt irgendwie so schwierig für mich, an coole Sachen ranzukommen, weil im Freundeskreis gab es nicht und keine Geschwister und Internet gab es eben gerade so noch nicht und war eh erst so bei uns, ich glaube, ich war der Letzte bei uns in der Klasse, der Internet hatte überhaupt.
Gab es eine Bücherei vor Ort?
Ja, aber da gab es nicht so wirklich Musik. So. Okay. Ja. Also da gab es so eine Michael Jackson Kassette und sowas und von Die Doofen oder so. Also das waren so die Sachen, die man da so ausleihen konnte. Aber deswegen war natürlich Musikfernsehen für mich umso wichtiger und krasser. Und wenn dann irgendwie so Turok auf Viva 2 lief oder auf MTV dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das da dann hieß, das war dann schon immer krass.
Was gab es denn auf MTV? Headbangers Ball?
Ja, ich weiß gar nicht, kam das auch in Deutschland?
Bei mir war früher MTV ja noch, gab es ja kein deutsches MTV.
Ah ja.
Aber bei dir war es dann schon deutsches MTV, ne? Ja, dann gab es ja wahrscheinlich auch andere Sendungen. Ja. Also auf Viva gab es ja Metalla mit Adam Turtle, Wawa als Alternative Magazin. Das war ja dann, glaube ich, später auf Viva 2. Da hieß es dann War hoch 2. Und ich weiß ja gar nicht, was es noch für ein Metal-Magazin gab. Aber was gab es denn auf MTV damals? MTV Deutschland? Weiß ich auch nicht mehr.
Also unabhängig auch von solchen speziellen Sendungen war ja so Rock auch noch viel präsenter noch irgendwie so. Ne? Ah. Als im Vergleich zu jetzt, glaube ich zumindest. Ah. Boah, ich habe neulich gesehen, MTV zeigt jetzt so alte MTV-Home-Folgen so am Stück. So 10 Jahre alte Sachen, so 4 Folgen am Stück, so als hätten die einfach. Ich finde das immer wieder so verrückt, dass das einfach. Also übertrieben cool, dass eigentlich alles damals war. Und dass sie das über Jahre dann einfach von heute auf morgen nicht mehr wussten, was sie machen sollen. So irgendwie, ne? Und seitdem zappelt das so vor sich hin irgendwie und ist so traurig irgendwie.
Na, das stimmt.
Aber deswegen habe ich immer noch so das Gefühl, dass ich manche Sachen nachholen muss, musikalisch und popkulturell auch. Manche Sachen sind mir aber auch einfach zu groß so. Also ich würde eigentlich voll gern auch mehr Led Zeppelin hören oder sowas. Aber ich denke mir so, boah, nee, das ist mir alles. Das ist so ein Riesending irgendwie, da weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Sowas.
Ja, aber
halt,
das geht trotzdem. Man kann es gibt immer so Zugangsplatten, finde ich, bei allen Bands. Bei Led Zeppelin ist das für mich die House of the Holy, die auch gar nicht so klingt wie die ganzen anderen Led Zeppelin-Platten, sondern die viel hittiger ist und schnittiger und poppiger als alle anderen Alben. Ja. Da gibt es auch ein Lied, wo die so ein bisschen James Brown verarschen und so. Also so, das ist irgendwie, da haben die so die größte Leichtigkeit, finde ich. Weil da haben sie irgendwie nicht versucht, die große Rockhymne zu schreiben, wie jetzt so mit Stairway to Heaven oder so ein Scheiß.
Aber für mich war es damals auch eine krasse Offenbarung, weil auch, das war ja auch krass, was ja auch noch viel wichtiger war, Radio halt. Mhm. Und da gab es in Thüringen, gibt es keine Radiolandschaft, da gibt es dreimal den gleichen Sender so. Und da gab es für eine kurze Zeit einen Radiosender, der nannte sich Project 89.0 oder sowas, okay. Irgendwie sowas. Ja. Und da war auf einmal von heute auf morgen so ein Rocksender am Radio.
Wow.
Der war so ganz weird eigentlich auch. Die haben dann auch mal so eine Single rausgebracht, das hieß irgendwie Die Nixer oder sowas und da war einfach so Stille zu hören. Und das war dann auch in den Charts und sowas, das war alles total weird. Okay. Das ging auch, glaube ich, nur ein Jahr, aber es war total krass, weil dann kam halt so Rock und so New Metal und so im Radio. Ja. Das wurde dann aber eingestampft und dann kam da so RTL 89.0 an auf einmal. Das war noch krass. Weil dann habe ich nämlich irgendwann ein Radio gehabt, was man an den Kabelanschluss anschließen konnte. Mhm. Und dann konnte ich so eins live und sowas hören. Ja. Und dann hatte ich natürlich, dann war natürlich
dann ging's ab.
Dann war die Welt offen für mich.
Ja. Das finde ich aber erstaunlich, dass es so Radiokulturen gibt. Ich hatte das nie. Ich war nie ein großer Radiohörer. Mhm. Aber bei uns wurde auch nie groß Radio gehört. Also es gab so ein, zwei Sendungen. Meine Schwester hat sonntagabends immer Elmys Pop-Shop bei SWR3 gehört, den man nur in ihrem Zimmer empfangen konnte, mit ihrem Ghetto-Blaster, wenn man die Antenne in eine spezielle Richtung gestellt hat. Aber ansonsten, meine Mutter hat immer nebenbei Radio laufen lassen, wenn sie in der Werkstatt saß. Und sonst wurde bei uns eigentlich gar kein Radio. Das ist immer etwas, was mich total verwundert, wenn Radio so ein wichtiger.
Ich hatte so ein altes Radio auch. Ja. Und ich habe dann auch noch Sachen halt aufgenommen und so auch teilweise. Das hat auch irgendwie so eine Gemütlichkeit gemacht.
Ja.
Und ich habe auch, warum auch immer, ohne Ende so Single, so Maxi-CDs gekauft. Also auch einfach, weil die halt die.
Weil die billiger waren.
Ja, immer die billiger waren so, ne?
Also, ja, klar. Hast du die noch?
Ja, ich glaube einige noch, ja. Ich habe so noch so einen CD-Kopf bei meiner Mutter stellen.
Da sind ein paar gute Schätze dabei,
ja,
möchte ich meinen.
Auf jeden Fall, ja. Richtige seltene Stücke sind da dabei.
wenn dein Onkel so Bruce Springsteen-Fan war, ist das der, du hast ja auch einen Onkel, der nach Amerika gegangen ist.
Der
ist
das auch, der war eigentlich auch ziemlich musikverrückt und sowas.
Ist das der gleiche? Nee.
Nee, ist ein anderer.
Es gab ja auch dieses berühmte Bruce Springsteen-Konzert in der DDR in Berlin und Der ist ja, Bruce Springsteen war ja schon immer so das Versprechen von einem freien Amerika, in dem man als Arbeiter irgendwie, also das ist ja so das, was hier so hängen geblieben ist.
Ja, ich liebe auch dieses Ost-Berlin-Konzert, das anzuschauen und so. Ja. Du siehst, was das mit den Leuten macht und so, wie krass es abgeht. Ja. So, ne? Das ist schon crazy auf jeden Fall. Nee, mein Onkel, der jetzt in den USA wohnt, der findet Springsteen, glaube ich, nicht mehr so gut, weil der will auch America Great Again machen und so. also meine Familie, muss ich dazu sagen, ist so ein bisschen wie so eine Soap eigentlich, da ist so alles dabei, irgendwie ist alles ein bisschen verrückt. Ja.
Wir springen einfach so ein bisschen hin und her, da können wir auch mal über ein schönes Ereignis in deiner Familie sprechen, bei dem das vielleicht einer der ersten Momente war, der dich in ein gewisses Rampenlicht geführt hat.
Oh, jetzt bin ich sehr gespannt.
Familie geheiratet wurde und man sich gedacht hat, du, es ist doch viel schlauer, wenn wir unsere Hochzeit vom Fernsehen begleiten lassen. Und dann Auftritt Herrn.
Meine Cousine hat bei Frank, dem Wedding Planner, damals geheiratet.
Völlig normaler Move.
Ja, das ist völlig
normal. Aber macht man das, weil man dann gedacht hat, irgendwie, dass der auch da irgendwas ein bisschen so bezahlt oder so? War das so ein bisschen so bei Frank, dem Wedding Planner?
Ich kann es schwer einschätzen. Ich war in dem Fall auch nur Außenstehender, aber ich glaube, es ging auch schon darum, auch im Fernsehen zu sein.
Man kriegt ja natürlich vor allem den Wedding Planner bezahlt.
Ja, man kriegt natürlich auch vieles an der Sendung bezahlt. Also auch vieles das Brautkleid und so, weil dann gehen die halt in einen bestimmten Laden und dann, ne? Das hat sich natürlich schon sehr bemerkbar gemacht, ja. Und das war aber dann, das war alles ziemlich unangenehm so. Weil dann war so, also ich war da ja auch, wie alt war ich denn da? 19 war ich damals.
Ja. Hast du da schon studiert? Nee, da warst du noch.
Da bin ich gerade, war ich gerade neu in Bielefeld.
In Bielefeld,
ich
Bielefeld gezogen, okay. Ja.
Also 19 oder 20 war ich. Ich weiß nur, weil meine Cousine damals.
Aber sag mal, wenn du mit 19 schon in Bielefeld warst, dann bist du wirklich direkt nach dem Abi sofort weggezogen, oder?
Nee, also ich habe Zivildienst noch gemacht, ein Jahr. Also ich war nur
in Thüringen.
Ja, 12 Jahre in der Schule nur. Ja. Da gibt es ja nur 12 Jahre. Ah, ja. Und da war ich, glaube ich, gerade so 18, dann ein Jahr Zivi, beziehungsweise 10 Monate. Und dann bin ich im September 2005 nach Bielefeld gezogen.
Oh, krass.
Ja, war ich 19.
Also so schnell, wolltest du einfach so schnell wie möglich weg, oder was?
Nee, gar nicht mal. Das hat sich alles, also ganz ehrlich, ich ärgere mich auch im Nachhinein total. Also mittlerweile ist es mir egal, aber damals habe ich mich geärgert, so dass ich, weil Zivildienst hat man ja eigentlich so die Chance, den kann man ja eigentlich überall machen, ne? Weil da wird sich ja auch, du musst dich ja nur bewerben und um den Rest müssen die sich ja für dich kümmern, so. Deine Unterkunft und sowas.
Im Ausland machen oder
ja, genau. So ein du musst dann nur angenommen werden und dann geben die dir quasi Unterkunft oder geben dir Geld von Unterkunft und Fahrgeld, kriegst alles gestellt und sowas. Und ich habe das halt so damals drei Häuser weitergemacht, irgendwie bei uns im Dorf, in der Jugendherberge. Weil ich so dachte, naja, muss ich jetzt halt nicht hier weg und so, traue ich mich eh nicht so richtig. Und vielleicht kommen ja andere coole junge Leute. Die kamen natürlich nie.
Spoiler Alert.
Ja, komischerweise. Und aber
dann, da ist ja in einem Ort, du kommst ja aus Tambach-Dietharz und das ist ja der Ort mit dem größten freistehenden Kletterfelsen Europas, glaube ich.
Ja, so Thüringens. Europas, ja, ist auch okay.
Ja, ist ja so eine Art kleines Europa.
Thüringen. Ja, ist der wichtigste Saurierfundort außerhalb der Rocky Mountains, ist dort auch.
Und es ist ja ein Goethe-Ort. Goethe ist da ja durchgereist, glaube ich.
Ja,
ne?
Auch Bach auch und so. Ja, ja, da war einiges los damals.
Da war einiges los.
Ich glaube, Goethe hat seine Nierensteine da verloren.
Er war doch jetzt vor ein paar Jahren war doch Goethe,
nee, Luther war das, sorry, Luther was? War das. Luther hat seine Nierensteine dort verloren.
Genau,
das ist eine wichtige Sache.
Hat er irgendwie, aber es war irgendwie so, hat er sich am Brunnen verloren oder so?
Ja, deswegen gibt es ja heute noch den Lutherbrunnen. Und ich glaube, die Geschichte, der hat davon getrunken und dann, danach ging es ihm wieder besser.
Gutes Wasser. Ja, gutes Wasser. Schön Nierensteine rausballern. Ja. Vom Tambach-Dietharzer Brunnenwasser. Ja, also ein historischer Ort auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und dann bist du irgendwie nach Bielefeld, was ja auch wahrscheinlich eine Art Kulturschock ist, wenn man aus so einem, also Tambach-Dietharz ist nicht groß.
Also ich bin damals hingezogen, ich hatte damals eine Freundin, die habe ich im Internet kennengelernt, das war dann eine Fernbeziehung. Und dann waren wir so.
Gab es die wirklich?
Ja, zum Glück. Und dann waren wir so ein Jahr zusammen vielleicht, also im Nachhinein ist auch alles total komisch eigentlich, haben wir so ein Jahr zusammen.
Die wollte immer Geld von mir.
Nee, und dann, die kam da aus der Nähe und die ist halt nach Bielefeld anzustehen und dachte ich so, ja, guck ich mal, was das so für mich gibt, ne? Und dann habe ich so Medien gestanden gesehen und dachte, ach cool, das mache ich, das finde ich gut. Ja. Und dann bin ich auch nach Bielefeld, dann sind wir auch direkt zusammengezogen, sowas ja auch irgendwie, ne? Mit 18 so irgendwie damals habe ich halt nichts bei, ich fand das halt praktisch so, ne? Aber
weil du Mediengestaltung dann genommen hast, warst du schon so ein bisschen Nerd zu der Zeit?
Ja, offiziell hieß es Medieninformatik und Gestaltung. Also da gibt es so eine FH mit den ganzen Künstlern und sowas und dann gibt es halt die Uni mit den ganzen Nerds so. Und das war quasi an beiden dann war man so, an der Uni war man so der crazy Künstler und an der FH war man so der dumme Nerd, so, ne, der so keine Ahnung von Kunst hat. Und das war eigentlich immer ganz lustig. Ne.
Da hast du es aber quasi schon mitgebracht nach Bielefeld, dieses in Computerinteresse.
Ja, und ja, genau. Deswegen fand ich das auch, ja, fand ich es gut so, ja.
Und dann warst du in Bielefeld ein bisschen mit deiner Internetfreundin in Bielefeld irgendwie zusammengezogen.
Ja, ich glaube, wir waren da noch so ein Jahr zusammen oder sowas. Ja. Und dann sind wir auch auseinander.
Aber wahrscheinlich, ich meine, dann wart ihr 19 oder 20 oder so, dann war es wahrscheinlich so ein, ja, also war es wahrscheinlich nicht so dramatisch, sondern ja, so, na, lass mal.
Das war so lustig, weil sie meinte so, ja, sie wird lieber alleine wohnen. Und ich dachte, ja, okay, hat sie eigentlich recht, ne? Und dann waren sie so eine Woche später so, ja, ich würde jetzt auch Schluss machen. Und ich so, ja, okay, das hätte ich, ja.
Hätte ich kommen sehen können. Recht,
hätte ich kommen sehen können, so. aber stimmt, also ich, da, also wo ich eigentlich herkomme, ist wie gesagt so ein Dorf im Wald, da wohnen 4000 Leute, da gibt es einen Supermarkt, ja. Das war's so.
Und Ohrdruf als Nachbarort, als Gegner,
ja, als Gegnerort. Als Schule, ja, als war schon noch ein Stück weit weg, war nicht direkt Nachbarort, klar. Da war der Müller-Drogerie, wo ich die CDs immer herbekommen habe, mich deswegen sehr wichtig. Ja. Und aber Bielefeld war für mich so, boah, krass, ist jetzt einfach mal so eine Stadt, ne? So, boah, hier gibt's alles. So. Hier gibt es eine U-Bahn.
Ja. Und eine Fußgängerzone.
Ja, und so. Alles, naja. So. Und dann bin ich auch jedes Mal so von der Uni heim so in alle Läden erstmal. Einfach so, um es halt gemacht zu haben, warum auch immer.
Du hast ja auch deinen besten Freund dann da. Oder einer deiner besten Freunde, der ist, den hast du ja da während des Studiums kennengelernt.
Genau, also zwei sogar gleich. Also die, mit denen ich heute noch so Best Buddies bin. Ja, genau. Also mit einem habe ich zusammen studiert, mit dem anderen habe ich dann auch im Zuge des Studiums noch kennengelernt, ja.
So, und jetzt bist du also gerade in Bielefeld und hast da irgendwie angefangen, aber wohnst auch gerade noch mit deiner Internetfreundin zusammen. und dann kriegst du plötzlich irgendwie den Anruf von deiner Cousine. Jo, Markus, ich heirate. Ich kann das nicht so nachmachen. Das klingt ist ja sächsisch, echt. Was ich mache. Thüringisch geht ja wahrscheinlich
ein bisschen anders. Ja, du musst aufpassen, ja.
Sie sagt ja, Markus, ich heirate und wir machen auch so ein bisschen mit Frank. Die kennst du vielleicht von ProSieben. Komm doch vorbei.
Ich war ja großer Frank-Fan, weil er ja früher Sarah Mark in Love, das fand ich, da war er, stimmt,
da ist er bekannt geworden.
Genau, das fand ich richtig toll. Deswegen war ich auch ein bisschen aufgeregt mit Frank dann. Ja. Aber das war alles total, also ich kann ja mal kurz, ich möchte jetzt, meine Cousine wird das leider hören, sorry, wenn du das hörst, aber ich möchte nicht zu nahe
sind treten. Sie noch verheiratet? Ja.
Nein.
Wirklich nicht? Arte. Dann, dann tut's mir leid oder vielleicht tut's mir nicht leid.
Aber sie ist wieder verheiratet, schon alles
also
gut.
Also sie ist ja jetzt glücklicher, als sie es damals war, deswegen tut's mir nicht leid, aber es tut mir natürlich leid, dass das damals nicht funktioniert. Ich meine, mein Gott, aber wer konnte das ahnen, wenn man Frank den Wedding Planner hat?
Also meine Cousine ist die Tochter von einem Onkel, der in den USA damals ausgewandert ist. Dann ist sie mit ausgewandert, da war sie, glaube ich, 16 oder so. Dann war das alles scheiße für sie dort, weil die Familie doof war zu ihr und so, also die sie da reingeheiratet haben oder keine Ahnung was. Und dann ist sie wieder zurück nach Deutschland gekommen mit 18 oder so.
Aber sie ist nicht zurück nach Tambach-Dietharz gegangen.
Kurz. Ja. Und dann hieß es so, was kann ich jetzt machen? Weil sie hatte auch keinen Abschluss hier und so, deswegen war das alles ein bisschen doof. Und dann habe ich gesagt, mach doch dieses freiwillige soziale Jahr. Irgendwie. Dann hast du sowas zu tun für ein Jahr und dann kannst du so ein bisschen wieder machen. Machst du es hier irgendwo, dann sind alle zufrieden, hast erstmal deine Ruhe und kannst wieder so ankommen quasi, ne? Und dann hat sie gemacht, okay, ich gehe nach Köln. Und hat das da, ich weiß gar nicht, wo sie da war, in irgendeiner Einrichtung. Also das hat sie es da gemacht und ist dann da mit einem Typen mit 18 direkt schwanger geworden. Sie waren gar nicht mehr so richtig zusammen.
Ja.
Aber
also wahrscheinlich doch, Karnevalsbekanntschaft.
Ja, und sind dann zusammengekommen. Wir haben dann ein Kind gehabt und das daraus ist dann auch so, dann, der war immer so ein bisschen so Otto, ne? Also, ne?
Naja, können wir jetzt sagen, der ist ja weg.
Nee, hat man auch in der Sendung gemerkt, so, okay, ja. Weil der war dann so, wurde er dann gefragt, was seine Reaktion war auf, dass sie schwanger ist, meint er so, oh scheiße, ich wollte mir doch noch einen Sportwagen kaufen. Und das ist so, was mir so hängen geblieben ist. Ja, so
guter Eindruck.
Ja, ich weiß noch, da man sagt, oh fuck, jetzt ist da noch mit Fernsehsendung und sowas und dann war das so, ich weiß noch, die RedakteurInnen damals wollten das so ein bisschen drehen auf, dass jetzt hier so die Ostarbeiterfamilie auf die Westakademikerfamilie trifft und wie sich das jetzt so verhält und so zueinander. Ja. Und da war so der Tag vor der Hochzeit, war dann so ein Essen und da war so die ganze Zeit Stille am Tisch und dann haben die halt immer so von ihrem Reizbrett so Fragen vorgelesen. Ja, redet doch mal über, was morgen so bevorsteht.
Wirklich?
Ja, das war so richtig. Oh Mann. Das war so richtig so. An die Szene muss ich heute immer noch denken, wenn ich solche Sendungen sehe, wo so Stille einfach ist an Tischen und Leute dann so über irgendwas reden. Ich muss mir immer vorstellen, wie so ein Redakteur sagt.
Dinner auch immer, wenn die so in Ruhe alle essen. Ja, das ist genau. Ja so ultra unangenehm. Ja. Immer. Ja.
Und dann war die Hochzeit am nächsten Tag. Da war dann auch Frank. Damals hieß er noch Frank. Jetzt heißt er ja Frank.
Jetzt heißt er Frank. Damals hieß er noch Frank. Ja, ja, ja. Ja.
Der war auch eigentlich nur einen Tag da. Das war ein bisschen enttäuschend, aber ich habe mit ihm geschnackt. So fand ich cool. Ja. Und dann war.
Redet ihr noch manchmal? Schreibt ihr euch auf Insta? Ja, irgendwie klar. Ist deine Freundschaft was erwachsen? Ja.
Frag ihn viel. Ja. Und da war es so ein bisschen, weil die beiden sich ziemlich viel so gezofft haben. Und es war nicht so die knisternde Romantik, sage ich mal, die da so. Und deswegen brauchten die noch so ein bisschen Stoff, was sie machen könnten. Und ich wurde dann zu so einer Side-Story der Sendung, weil ich habe gemerkt, fuck, ich habe gar keine Hose dabei, die ich zur Hochzeit tragen kann.
Bist du in Boxershorts da angereist oder was?
Nach Köln? Nee, aber so eine ganz schlimme, wie man halt als 19-Jähriger gestellt, so eine ganz komische, hässliche Korthose irgendwie habe ich dabei gehabt. Hätte ich nicht anziehen können, hätte ich mich von meiner Familie nicht blicken lassen können.
So Bielefelder Chic quasi.
Genau, ja. Und deswegen musste ich morgens noch zum C&A. Und hab da noch schnell eine Hose geholt, so.
Klar.
Für 10 Euro oder so halt stundenmäßig, ne? Und bin da aber nicht ans Telefon gegangen. Und das hat natürlich komplett für Sorge. Der Markus ist verschwunden. Ja. Das war dann so Thema der Sendung. Ja, jetzt fällt die Hochzeit ins Wasser, weil der ist jetzt weg, so. Und dann weiß ich noch, ist so die Szene, haben die mich gefilmt, wie ich ankam mit meinem Beutel. Und haben die so die Sex in the City Musik drunter gelegt. Ich dann so stolz mit meinem C&A-Beutel komme und endlich eine Hose hab. Oh, ich muss die Sendung echt mal wieder. Ach, das war alles ziemlich traurig, die ganze Hochzeit und so.
Aber toll, dass du es geschafft hast, da eine Side-Story zu
machen. Ja, ne? War nicht auch cool, ja. Ich finde, es wurde auch jahrelang noch immer wiederholt irgendwo nachts und ich habe immer noch Nachrichten bekommen.
Hast du die Hose noch?
Leider nein.
Du bist aber mittlerweile aufgepumpter, möchte ich meinen, im Gegensatz zu damals. Ja, also würde dir wahrscheinlich nicht mehr passen.
Habt richtigen Beachbum. Nee, wie heißt das?
Also es hört sich auch wirklich nicht danach an, als wäre das eine Verbindung für die Ewigkeit gewesen. Aber umso schöner. Dann nochmal schöne Grüße hier an dieser Stelle an deine Cousine. Ja. Alles Gute. Schön, dass sie den Absprung geschafft hat. Und dann die zweite Hochzeit, nehme ich an, war dann ohne Fernsehen.
Ja.
Ja. Also bist du da direkt mit Hose auch hin?
Da war ich nicht dabei, wegen Corona und so.
Ah,
die war jetzt
okay. Ich dachte schon, du wärst nicht mehr eingeladen gewesen, wegen dieser Hosensache.
Nee, ich wäre sogar Trauzeuge eigentlich gewesen, aber ich musste dann absagen, weil das war so zur Höchstzeit in der Corona-Pandemie.
Ja, da habe ich auch geheiratet.
Stimmt. Ja, das weißt du, wie das war.
Aber nicht deine Cousine. Also das, sonst wäre es jetzt komisch hier. Das
sind gar nicht mehr zusammen.
Jetzt warst du in Bielefeld, warst da Student für was?
4 Jahre.
4 Jahre. Du bist dann von Bielefeld nach Berlin, glaube ich, direkt, oder? Kann das sein?
Ja. Ich kann ja mal, was sehr lustig ist, was ein verbindendes Element ist. Ich wurde so mit, wie alt war ich da? 2001, 15, 16, wurde ich krasser System of a Down-Fan.
Ja.
Die habe ich damals gehört und fand es so, das Toxicity-Album hat mir so den Kopf weggehauen und das fand ich so,
das boah, war noch, krass. Das war ja noch vor Chop Suey, oder?
Nee, das war da drauf.
Ah ja, okay.
Ja. Das war auch der
Toxicity.
Erste Song.
Toxicity.
Genau. Ja. Die waren auch beide drauf und das fand ich so, boah, mega krass. Ja. So, weiß noch, wie ich das zum ersten Mal im Fernsehen gehört habe und so und fand so. Und da gab es damals so eine Fanseite. Damals hat man ja noch Fanseiten für Bands gemacht. Klar.
Da gab es auch noch MySpace.
Ja, und das war so 2002, da kam so gerade das Internet in unser Haus endlich. Und die ist, also die Abkürzung war ja SOAD, SOAD oder SOAD, wie auch immer, SOADfans.de. Und da wurde ich damals, konnte ich so als Redakteur mitarbeiten.
Oh.
Und irgendwann bin ich aber so aufgestiegen, dass ich irgendwann einfach die ganze Seite übernommen habe. Und dann habe ich so richtig die Seite so
untergewirtschaftet.
Da habe ich nämlich dann auch in dem Forum davon, habe ich nämlich die Freundin kennengelernt, mit der ich nach Bielefeld damals
kam. Wirklich?
Ja. So, und in Bielefeld habe ich die Seite jetzt richtig groß gemacht.
Ja.
Und habe dann dadurch auch Kontakt gehabt zu Sony Music, die in Berlin waren. Und bin dann von Bielefeld aus quasi, ich habe mein Studium nicht komplett fertig gemacht, ich muss nur einen Schein abgeben, habe eigentlich alles gemacht, aber den Bachelor of Arts
willst du den noch abgeben, oder?
Muss ich noch irgendwie machen, vielleicht mal.
Ja.
Und habe dann ein Praktikum in Berlin bei Sony Music gemacht, weil ich dachte, so geil, Musikindustrie. Wow. Ja. Denkst du ja auch als Kind vom Dorf, ey,
ja, klar.
Da sind nur coole Leute. Ja, ne? Da sind nur, die haben den ganzen Tag, die wollen den ganzen Tag mit dir über Musik reden und so. Ne? Du kommst auf alle Konzerte kostenlos und war dann alles irgendwie nicht so. War viel Excel-Tabellen und so, aber war trotzdem.
Muss ja auch gemacht werden.
Ja, war trotzdem cool, so da irgendwie mal gewesen zu sein. Ja, so
das war ein Praktikum. Da bist du dann von da aus dann, da warst du noch in Tambach oder was?
Nee, also nach Bielefeld quasi. So. Bin ich nach Berlin und habe dann hier in Berlin bei Sony gearbeitet.
Okay, ja, verstehe.
Die waren damals da am Nordbahnhof, in diesem Hof da.
Nordbahnhof.
Da, wo jetzt Nokia und sowas ist.
Ach da, echt? Das saßen die früher.
Ja. Also eigentlich sind die ja in München. Und jetzt haben die, als ob noch irgendwas hat. Da war auch 4Music dann, die waren in der Etage drüber.
Ah, ja. Ich kannte 4Music, da waren die in Treptow, da bei der Arena um die Ecke. Ah. Aus dem Hinterhof, also Kreuzberg.
Mhm. Aber das ist auch echt schon lange her, das war 2009 oder so,
ja.
2010.
Ja, das ist, glaube ich, sogar noch länger her, dass die da in Treptow waren. Aber ja, dann bist du quasi über die Musikindustrie nach Berlin gekommen, dann hast du dich hier so ein bisschen festgesetzt.
Ja, dann war ich natürlich in der Blogosphäre unterwegs.
Klar,
in,
mit dann ging es richtig ab.
Ja, mit den Twitter-Randen. Ich war leider nie bei einem Tweet-Up oder auf einem Webmontag oder bei einem Barcamp war ich auch nicht.
Auf einem Barcamp?
Nee, war ich auch nicht.
Ich war nie auf einem Barcamp, muss vielleicht erklären, also gerade als diese ganze Blog-Sache explodiert ist und wir beide waren ja wirklich mittendrin und waren auch zentrale Akteure. Du warst einer der ersten wichtigen großen Twitterer in Deutschland, weil du sehr früh sehr viele Follower hattest und alle Leute deine Tweets geliebt haben, weil du halt so immer sehr experimentell so Jokes auf Twitter gemacht hast und so. Also nicht experimentell, aber du warst halt der erste lustige deutsche Twitterer und da hattest deswegen sehr schnell sehr viele Follower eingesammelt. Also ich glaube, so fünfstellig warst du sehr früh irgendwie.
Kann sein, ja. Ich weiß noch, da war nämlich auf der Republika so eine Lesung, so eine Twitter-Lesung irgendwie. Ja. Und das war auch dieser Bot irgendwie, dann gab es so einen Bot, so einen Tweet.
Twitter-Bot oder sowas.
Und alle haben gelacht und ich dachte, boah, das ist überhaupt nicht lustig, das kann ich doch viel besser irgendwie. Und dann habe ich halt irgendwie auch angefangen zu twittern.
Ja, du hast auf jeden Fall über Twitter sehr schnell eine sehr große Fanbase dir erschlossen irgendwie so. Also inklusive mir. Ich fand das sehr auch sehr witzig, was du gemacht hast.
Was mich da heute noch ärgert ist, ich habe damals, als ich meinen Blog gestartet habe, das war auch so 2004, 2005, habe ich einen Namen überlegt und da habe ich sehr gerne damals das Spiel Harvest Moon gespielt.
Ja.
Quasi so wie Farmville oder wie heißt es jetzt, Animal Crossing jetzt quasi, wo man halt so eine Farm hat.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, ne, das passt, wäre witzig, wenn ich das Herms Farm nenne. So, ne? Und dann habe ich auch meinen Twitter-Account Herms Farm genannt, weil ich dachte, okay, ist jetzt eh nur so ein Nebenbei-Ding von dem Blog.
Ja.
Und das hat natürlich dazu geführt, dass irgendwie wahnsinnig viele Leute dachten, dass das irgendwie mein Name ist oder so. Viele Leute dachten dann, ich heiße Herms oder auch irgendwas mit Farm oder so. Das ärgert mich heute noch, auch 15 Jahre später noch.
Ja, sowas ist nicht mehr los. Ich bin ja auch immer überall der Nielsenburger.
Stimmt.
Und das wurde ich früher in den 90ern Freunden immer Nielsenburger genannt. Ja. Und deswegen hatte ich dann den Namen irgendwann so als Online-Name übernommen. Mhm. Und die Leute lesen den halt einfach nur so, wie er geschrieben ist. Und deswegen bin ich immer überall der Nielsenburger. Und die Leute sagen, ey, da ist der Nielsenburger und so.
Nee, die sagen, ey, da ist Ed Nielsenburger.
Ich hatte ja dann den Weltfrieden, also mein Blog war ja der Weltfrieden. Ja. Bloggen für den Weltfrieden ist ja. Und da haben wir uns, glaube ich, auch sehr schnell gegenseitig auf unsere Blog-Rolls gepackt, wenn ich mich recht entsinne.
Für mich war es damals ein sehr toller Moment. Du hattest mal, bei deinem Blog war was kaputt.
Ja.
Und da konnte man eine Zeit lang keine Kommentare unter deinen Artikel schreiben.
Ja.
Und da hast du die Kommentare mal ausgelagert auf andere Blogs. Und hast dann so Links an deinen Artikeln drunter gemacht. Und das hat mich damit sehr gefreut, dass du mich dann da mal verlinkt hast.
Stimmt, das ist eine kreative Lösung. Lösung.
Ja.
Das war eh schön, diese frühe Blogosphäre, also Blogroll auch, um das den Leuten zu erklären, also Blogs, ne, waren ja die Seiten, die jeder sehr niederschwellig im Internet starten konnte, wo man schreiben konnte, was man wollte, oft sehr fancy nicht und so, und ich habe da auch damals täglich geschrieben tatsächlich und irgendwie versucht, unterhaltsam zu sein. Am Anfang war es noch sehr persönlich und dann wurde es immer mehr sozusagen Publikumstext. Jeder Blog hatte eine Blog-Roll und das war so eine Art Verzeichnis auf andere Blogs, so eine Linkliste auf andere Blogs, die man empfiehlt, die meistens so rechts im Layout war. Das war immer so was Besonderes, wenn man sich gegenseitig auf die Blog-Roll gepackt hat. Irgendwie so. Das war immer so ein bisschen
Linktausch.
Respektbekundung, genau. Und da haben wir uns auf unsere Blog-Rolls gepackt. Du hast ja tatsächlich auch immer diese ganze Popkultur gedöns, hast ja immer sehr stark in deinen Blog irgendwie einfließen lassen, also sowohl optisch als auch inhaltlich.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ich muss selber mal ganz überlegen, was ich so überhaupt so gemacht habe. Ich habe auch schon mal viel irgendwie, ich fand das irgendwie auch cool, wie du schon meinst, so fanzine-mäßig das zu machen, wenn man so coole Sachen im Internet findet und die dann irgendwie teilt und kurz das zuschreibt und so, das fand ich schon.
Aber du hast auch schon früh irgendwie in dein Layout irgendwie so Masters of the Universe-Figuren mit eingebaut und so ein Gedöns und so.
Ja, stimmt. Und so Sticker und so von Wrestlern und keine Ahnung was.
Apropos Wrestler, wir machen es ja unseren Gästen bei der Nils-Burgberg-Erfahrung und Gästinnen immer so gemütlich wie möglich, indem wir versuchen, erstmal alle ihre Snackwünsche zu erfüllen. Ja. Du wolltest Marzipankartoffeln und Cola.
Ja.
Das muss man sagen für die Leute, die dich nicht so gut kennen. Du bist ja dafür bekannt, ein Cola-Konnoisseur zu sein. Das bedeutet jetzt nicht, dass du den ganzen Tag Coca-Cola trinkst, sondern du probierst alle Kohlen, die dir so über den Weg laufen, aus und guckst, was dir am besten schmeckt.
Ich freue mich über jede neue Cola,
Du hast jahrelang gesagt, dass Premium-Cola eine deiner großen Lieblingskohlen sei. So eine Hamburger Indie-Cola ist das. Aber Fritz trinkst du, glaube ich, auch ganz gerne.
Ja.
Ist auch Hamburg, ne?
Also für mich ist Premium-Cola auf der 1, weil einfach weil das coole Leute machen und ja, die und Idee dahinter
ich
auch.
Ich habe da mal ein Etikett für gemalt.
Eben deswegen ja. auch. Und für mich, die machen das einfach so aus, weil sie halt Cola mögen, machen sie irgendwie Cola und machen das so mit einem coolen
Gedanken. Ist auch sehr interessant. Die haben schon sehr früh angefangen, ihre Produktion zu kollektivieren.
Ja.
Das heißt, da geht es nicht um Profit, sondern da geht es darum, dass alle gleich viel verdienen und keiner irgendwie arm nach Hause geht und so. Und da wird auch versucht, die Lieferanten mit einzubeziehen in diese Produktionskette und so. Also es ist ein sehr anderer Approach an Firmenführung und Firmengründung und so.
Ganz interessant. Haben jetzt auch, glaube ich, sehr gelitten unter Corona, weil es schon so eine sehr, sehr barmäßige Cola ist. Aber dann natürlich auf der 1B kommt dann auch Fritz Cola. Weil ich es auch cool finde, wie viel die mittlerweile machen, so, also auch, dass halt, dass sie es geschafft haben, so, dass sie sich als Getränkemarke auch politisch so positionieren und sowas, ne, das finde ich irgendwie auch mal ganz cool.
Aber das frage ich mich immer, hat man bei Fritz Cola nicht so, gerade wenn man Premium Cola kennt und mag und so, hat man bei Fritz Cola nicht immer so das Gefühl, dass die mittlerweile auch so ein Konzern auf irgendeine Art sind, weil die so groß sind und überall auftauchen und Riesenplakatwände machen und so?
Ja, aber die kommen noch aus einer guten Ecke, so würde ich sagen, ne? Also die machen das, ist schon noch.
Aber ich habe immer so, ich weiß, es ist auch so bescheuert, weil eigentlich sind sie ja nicht ein riesengroßer weltweiter Player oder so. Es ist immer noch der Hamburger lokale Cola.
Nicht so lange eigentlich.
Ja, genau. Aber ich habe trotzdem bei denen, weil die einfach so aggressiv werben sozusagen, immer das Gefühl, dass die, also für mich in meiner Wahrnehmung ist Fritz Cola auf der gleichen Seite wie Coca-Cola und dann auf der Indie-Seite ist dann irgendwie Premium-Cola.
Ich kriege auch immer, wenn das Katapult-Magazin hat so eine Deutschlandkarte mit Bundesländern und der Nummer 1 meistverkauften Cola. Und das ist in ganz Deutschland Coca-Cola, außer in Thüringen, das ist Vita-Cola. Das kriege ich immer geschickt. So, guck mal hier.
Trinkst du Vita-Cola? Magst du Vita-Cola?
Ich trinke die so aus Nostalgie, Heimatverbundenheit Gründen manchmal und dann ist es aber auch wieder gut. So.
Mein Schwiegervater trinkt die immer ganz gerne mal. Aber der sagt, die richtige gibt es gar nicht mehr, weil jetzt die Vita-Cola, die man jetzt meistens kriegt, ist mit so extra Zitrone und so.
Ja,
aber
das ist ja die normale.
Ach so.
Und dann gibt es immer noch die mit so einer schwarze noch, die schmeckt auch wie Cola dann.
Aber die hat dann so 1000 Kilo Heroin, wollte ich gerade sagen, Koffein.
Ja, richtig, Heroin. Das ist in Thüringen legal.
Die hält dann so super wach, die schwarze Vita-Cola. Ja. Gibt es irgendeinen Cola-Tipp, vielleicht so eine Cola, die kaum einer kennt, wo du sagen würdest?
Ich ärgere mich immer, wenn ich in Köln bin, gab es bis vor ein paar Jahren noch die Kölner. Das war auch so eine Cola.
Stimmt,
ich erinnere. Das fand ich irgendwie immer ganz witzig, aber die gibt es nicht mehr. Die hat auch ganz gut geschmeckt. Ansonsten finde ich Afri-Cola immer noch ganz gut, weil die ganz gut auch wach kickt. So muss man aber aufpassen. Manches mit 10 Milligramm, manches mit 25 Milligramm Koffein. Dann kennt man an dem Streifen auf dem Etikett um.
Und das Interessante ist ja, da kommen wir wieder auf Premium-Cola zurück, das Rezept von Premium-Cola ist das alte Afri-Cola-Rezept aus den 60ern. In den 60ern war Afri-Cola ja total groß, weil es die einzig bundesdeutsche Cola war. Ja. Da hatten die diese berühmte Werbekampagne, ich glaube von Colani oder so, und so ein berühmter Werber hat damals diese super sexy Mini-Flower-Pop-Up-Werbekampagne für Afri-Cola und für Bluna gemacht. Und dann ist aber das Patent für das Rezept irgendwann ausgelaufen und Afri-Cola war sowieso down eine Zeit lang. Dann wurde die Marke gekauft von einer anderen Cola-Firma und das Original-Afri-Cola-Rezept haben dann die Premium-Cola-Macher gekauft.
Ja.
Und die brauen die Premium-Cola nach Original-Afri-Cola-Rezept.
Ich mag auch die Mio heißen die Mio?
Mio ist diese, eigentlich so eine Mate-Firma, glaube
ich.
Ne?
Die mag ich auch ganz gern.
Die haben auch eine Cola.
Ja, die ist auch ganz gut. Ich würde irgendwann auch gerne meine eigene Cola gerne machen, aber es dauert mit viel Aufwand verbunden.
Ja. So ein eigenes Bier ist ja voll simpel. Also es gibt ja, weil es jetzt so viele Micro-Brew, also zum Beispiel Uke hat jetzt auch ein eigenes Bier.
Ach krass.
Uke Bosse, der hat so ein Altbier mit aus Friesentee. Mhm. Deswegen, also so ein Bier ist, glaube ich, relativ niederschwellig zu machen, aber eine eigene Cola ist wahrscheinlich irgendwie komplizierter.
Das finde ich in Bayern ja ganz lustig, weil da ja jede Brauerei auch eine eigene Spezi hat und deswegen gibt es da wahnsinnig viele Spezi-Sorten. Was mich so ein bisschen stört, weil jetzt denken alle Leute, ich wäre der Spezi-Konnoisseur, dabei bin ich ja eigentlich der Cola-Konnoisseur. Ja. Das ist ja wascht jetzt so ein bisschen meine Brand, sage ich mal.
Es wird so ein bisschen verwässert, verorangenwässert im Grunde
genommen. Das finde ich aber irgendwie so witzig, weil das sieht man dann manchmal so, habe ich gerade so eine Spezi, da steht so drauf, Brauerei seit 1500 irgendwas. Das finde ich so lustig, dass die dann so 400 Jahre später haben sie dann eine Spezi eingeführt in ihr Sortiment. So. Wenn man das halt so macht.
Aber du trinkst trotzdem sehr viel Spezi auch in deinen Insta-Stories.
Ja, natürlich.
Sieht man nicht immer sehr viel Spezi.
Weil die gibt es halt auch sehr viel mehr als Cola. Da gibt es noch mehr Abwechslung.
Ja, gut, aber dann darfst du dich natürlich nicht beschweren, dass du plötzlich auch als Spezi-Experte wahrgenommen
wirst. Ist ja okay.
Was ist mal mit so einer guten River-Cola zwischendurch?
Ja, finde ich auch gut. Es gibt so eine, das erdet einen so ein bisschen.
Ja, ja, auch vielleicht einfach, um mal die Geschmacksnerven wieder auf Null zu bringen.
Aber es gibt ja auch so Leute, die dann so, gerade bei so Spezi geht es dann immer los, wenn es dann, da gibt es dann ja die Paulaner Spezi und die Original Spezi. Und dann gibt es ja Leute, die werden dann so wahnsinnig so,
Ja, die Paulaner-Spezi gilt, also im, ich kenne das aus München, ja. Da wird gesagt, das ist eigentlich die Spezi.
Ja, und die Leute werden dann so richtig aggressiv auch und sowas. Mhm. Frage mich doch mal, was so die beste Spezi ist. Und ich denke, mir schmecken die halt alle irgendwie. Ich habe da keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Aber das ist interessant, weil das ist vor allem ein bayerischer Kampf, wer macht das beste Spezi. Ja. Also sonst wird einfach, wenn in jeder Kneipe im Rheinland wird einfach Cola und Fanta im Glas gemischt. Ja, das gibt's nicht fertig. Ja. Das, dann kriegst du reingekippt und dann ist gut.
Ja, deswegen finde ich es eher interessant, was so schlechte Colas sind. Ja. Davon, weil ich finde eigentlich viele gut, aber es gibt nur, es gab mal ganz kurz von, nee, nicht von Clubmate, von Bionade gab es ganz kurz mal eine Cola.
Stimmt.
Und die war richtig, richtig schlimm. Ja. Die war deswegen auch, glaube ich, nur eine Woche konnte man die nur kaufen.
Wie findest du die Red Bull Cola?
Die ist sehr gut.
Ja.
Die finde ich sehr gut, aber die haben leider den Fehler gemacht, das Red Bull Cola zu nennen. Deswegen denken halt alle Leute, das wäre Red Bull mit Cola.
Ah ja, verstehe. Was ja interessant ist, es gibt ja sowas wie Coca-Cola, also quasi die Ur-Cola, so eine Art Ur-Cola, die ja immer sehr gleich schmeckt, die auch völlig okayer, also der Geschmack hat sich über die Jahre angeblich immer so ein bisschen entwickelt, aber eigentlich ist man da sehr treu dieser Geschmacksnote geblieben. Und ich war immer so ein großer Cola-Fan, weil ja Cola ein erfundener Geschmack ist. Ich finde das so geil, dass das einfach irgendwann mal jemand erfunden hat, weil es basiert nicht auf Himbeere oder so.
Ich finde auch cool, dass es einfach schwarzes Wasser ist.
Ja, absolut, genau. Das finde ich auch. Also das, all diese Dinge finde ich total cool. Und dann kommen aber plötzlich so Konzerne wie Red Bull oder so und sagen, ja, das ist die richtige Cola, denn sie basiert auf der Cola-Nuss. Wieso muss denn jetzt eine Frucht erfunden werden, um ein Getränk zu rechtfertigen, das immer geil war, weil es auf nichts basiert? Das kapiert, was soll dieses Cola-Nuss-Gelaber? Was ist das für ein Scheiß?
Diese geile Urmischung von Coca-Cola ist ja auch so komplett, da ist ja alles drin.
So
von,
und so. Ja. Das war ein Heilmittelchen damals. Ja. So fliegende Händler irgendwie. Ja. Aber das kapiere ich nicht, dass jetzt plötzlich, als wenn jetzt, so, also dass man so tut, als wären wir doch immer alle einig gewesen, dass Cola ein Getränk ist, das auf der Cola-Nuss basiert. Nobody cares about the fucking Cola-Nuss.
Ja,
get over it.
Exactly.
Ja.
Exactly.
Ja. Sehr gut. Ich freue mich, dass du mir da als Cola-Konnoisseur zustimmst. Ja. Was ist die exotischste Cola, die du glaubst, du jemals getrunken hast?
Die exotischste Cola?
Manchmal kriegen wir ja auch an Gäste des Geistes mal ein Fan-Paket, wo dann jemand dir eine Cola aus Holland mitschickt.
Das finde ich immer toll, ja. So habe ich auch die Tiroler Cola kennengelernt. Das ist eine Cola aus Tirol, die es jetzt auch bei uns da in der Gegend manchmal gibt in Bayern.
Und die heißt Tiroler Cola?
Ja. Finde ich eigentlich ganz gut.
Ich meine, wie kann man das denn liegen lassen? Wieso heißt sie nicht die Cola?
Na, okay. Na gut. Die hat so eine leichte.
Was ist los in Tirol?
Die hat so eine leichte, ich glaube, leichte Fichtennote mit drin. Das finde ich ganz interessant.
Von der Fichtennuss. Die Cola, wenn Cola-Nuss küsst, Fichtennuss.
Und es gibt manchmal auch so, gibt es hier öfters bei so Burrito-Läden oder sowas, gibt es auch so eine mexikanische Cola. Ja, die schmeckt aber überhaupt nicht.
Na, das, aber davon schmeckt die Mandarinenlimonade geil.
Okay.
Weil das ist so eine Reihe an Limonaden, so mexikanische. So
mit JA am Anfang, aber ich weiß nicht.
Naja. Naja, da hatte ich mal die Mandarine von, die war sehr lecker. Ich finde sowieso Mandarinenlimonade ist was Geiles.
Stimmt.
Wenn die lecker ist. Gibt es eigentlich noch Fanta Mandarinen? Ich glaube nicht.
Doch, ich glaube schon.
Ja?
Ja, Fanta ist jetzt auch alles zuckerfrei, ganz viel. Ich finde das ist immer so schade, dass so Softdrinks so einen schlechten Ruf haben.
Ja.
Ist ja ganz oft so, man geht so in eine Kneipe oder sowas. Ich bin ja oft in Kneipen, weißt du ja.
Du bist ein alter Kneipengänger,
da gibt's so,
muss man sagen.
Die Leute erzählen dann irgendwas von welchen Craft-Beers, die sie aus Peru trinken und keine Ahnung. Und wenn du dann sagst, ja, ich hätte gerne andere Cola als Coca-Cola, wirst du halt schief angeguckt. So, ne? Das ist so, ich bin in Supermärkten richtig neidisch, wenn ich die riesigen Bierregale sehe, weil ich trinke ja kein Bier.
Muss man
und
ja an dieser Stelle sagen, du trinkst keinen Alkohol.
Ja. Ja, und dann gibt es da so zwei Cola-Sorten. Das ist
aber mittlerweile ist es doch in so gängigen Supermärkten.
Ja,
haben wir
gibt's
doch
schon mal drei.
Vier, fünf Cola-Sorten. Wir haben quasi immer Eigenmarke, gibt es ja überall. Ja. Also River Cola bei Aldi, bei Rewe und so gibt es ja auch, weiß ich nicht, A und P Cola oder so. dann gibt es, A und P war glaube ich, Plus war es glaube ich. Plus gibt es ja auch nicht mehr.
Was war A und P?
Attraktiv und preiswert.
Aha, das hab ich noch nie
Kennst du nicht mehr das Logo mit diesem orangen Balken? Ja gut, dann gibt es bei Rewe irgendeine Rewe Feine Welt Cola wahrscheinlich.
Gibt's nicht.
Gibt's nicht?
Nee.
Aber es muss doch irgendeine
Ja-Cola,
genau. Ja. Stimmt, Ja ist ja die Eigenmarke. Dann haben so alle Supermärkte haben so ihre Eigenmarke, dann haben sie alle Coca-Cola, alle haben Pepsi und dann haben alle noch, was haben wir denn noch?
Rewe hat auch eine eigene Cola, jetzt stimmt, fällt mir gerade ein.
Ja, habe ich doch gerade gesagt.
Nee, eine richtige noch, die heißt irgendwie Meine Cola oder so.
Ja gut, das ist dann wieder Rewe Feine Welt. Und dann leisten sie sich alle immer noch irgendeinen Exoten.
Ja, ich hätte gern, dass es mehr noch so lokale Colas
gibt. Stimmt, also Vita-Cola kriegst du ja auch überall.
Aber ich liebe es auch, so woanders einkaufen zu gehen.
Ja,
so,
damit ja ich so. Auch.
Also gerade in anderen Ländern und sowas mag ich im Supermarkt total gerne.
Aber wenn du so in Amerika in den Supermarkt gehst, dann holst du dir trotzdem erstmal eine Coca-Cola, weil auch die Auswahl an Coca-Colen schon so geil ist.
Die haben so eine leicht andere Flaschenform und sowas. Ne? Das zieht man dann
Die schmeckt auch anders ein bisschen. Die schmeckt irgendwie geil.
Ja.
Geiler.
Ja.
Ist wie stehst du zu Pepsi?
Ich finde Pepsi gut.
Ja. Ja. Die zuckerfreie Pepsi war die erste zuckerfreie Cola, die ich gerne getrunken
habe. Ja, die Maxen so. Ne? Ich habe auch immer ganz oft
die... Heute ist Max, früher gab es noch Pepsi Light.
Ja, stimmt. Ich habe ganz oft die Shrip-Shop Light, die gibt es bei uns in Kastenform, die habe ich dann immer. Ganz oft.
Shrip-Shop Light in Kastenform?
Ja, also nicht in, also in, mit Mehrwegflaschen meine ich.
Ach so, ja.
Verstehe. Ich trinke diesen Kanister. Ich habe gestern gesehen, sondern es gibt immer diese Sirups für den Wassermax, wie das heißt. Ja. Habe ich jetzt schon Booster Energy gesehen. Und dann steht so drauf, er gibt 12 Liter. Ich will immer so Energy-Sirup, wie ekelhaft das
ist. Ach du Scheiße. Booster war ja, hat ja Podcast-UFO immer versucht, als Sponsor zu kriegen.
Ja, fand ich sehr witzig.
Booster Energy. Energy-Drinks bist du ja auch sehr, also ich will nicht sagen versiert, aber es ist schon etwas, was für dich ist so der Kaffee des kleinen Mannes. Also du trinkst glaube ich, keinen Kaffee und deswegen ist bei dir die eine oder andere Dose Monster.
Ich mag die eigentlich gar nicht so, aber manchmal, wenn es dann denke ich mir so, wenn ich jetzt muss ich irgendwie wach sein, dann trinke ich so mal so ein Ding, ja.
Na. Aber da trinkst du hauptsächlich Monster oder auch so Red Bull.
Ja, alles, was immer was halt gerade so da ist, was irgendwie einen lustigen Geschmack hat, das nehme ich dann halt.
Ich habe früher, mein Lieblings-Energy-Ding war früher immer Flying Horse. Mhm. Aber den gibt es mittlerweile, glaube ich, nur noch in 0,5er-Dosen. Also ein halber Liter.
Da gibt es ja eh alle. Big Puma.
Aber Red Bull gibt es immer noch in diesen kleinen Dosen, in diesen normalen Red Bull-Dosen.
Das lohnt sich ja schon gar nicht mehr.
Ist mir zuletzt uns wieder eingefallen, das war so krass. Wir haben ja früher, und da war ich 17 oder so, 16, 17, da mussten wir Red Bull noch über die Grenze von Österreich schmuggeln.
Stimmt.
Weil das in Deutschland verboten war.
Und als die Red Bull-Cola rauskam, musste die nochmal kurz vom Markt genommen werden, weil irgendwann...
Weil Kokain drin
war von der
Cola-Nuss.
Ja.
Stimmt. Es gibt auch einen sehr guten Softdrink-Song von der Band Bilderbuch. Die hatten auf ihrem auf dem Album Schick Schock gibt es einen Song, der heißt Softdrinks. Der ist sehr, sehr gut. Mit Rapper am Schluss sogar.
Oh.
Einer der besseren Songs über Softdrinks. Es ist ja auch sehr schön. Es ist ja eigentlich ein schönes Nischenfeld, weil dadurch, dass du dich eben, wenn du keinen Alkohol trinkst, auch gar nicht mit diesem ganzen Bier-Scheiß beschäftigen musst, kannst du das ja irgendwie so als lukullisches Expertenfeld beackern.
Ja. Und ich hasse das immer, wenn Leute dann so kommen, du weißt aber schon, wie viel Zucker da drin ist, oder nicht? Ja, was soll denn das jetzt? Mal ganz ehrlich. Also.
Hast du als Kind auch so Dosen gesammelt oder so?
So ähnlich.
Gab's, als du Kind, was gab's da, diese Dosen-Editions? Nee, gab's da
was ganz groß war, war auch immer ganz oft auf dem Heimweg, habe ich mir mal so eine 0,5er Pepsi gekauft. Warum auch immer, so als, was weiß ich, 12-Jähriger oder sowas. Ja. Da kam die Star Wars Episode 1 raus.
Ja.
Und da gab's die Star Wars Dosen und so. Ja, das war, und natürlich von Coca-Cola noch früher die Bundesliga-Dosen.
Ja.
Habe ich dann schon versucht, so zu sammeln und so aufzustellen, so bei mir.
Ja.
Kann mir bis heute nicht erklären, warum. Aber ich hatte natürlich als cooler New Metal Kid, hast ja ein bisschen weitere Hose getragen.
Klar.
Und da hatte ich so eine Kette am Portemonnaie.
Klar.
Und an dieser Kette habe ich die Verschlussdinger von Cola-Dosen gesammelt.
Cool.
Und dann ist da immer so die ganze Kette voll mit diesen Dingern. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Ich fand das damals cool.
Ja.
Einmal sind die auch alle runtergefallen. Im Supermarkt. Das war richtig unangenehm.
Das ist auch etwas, wo ich echt richtig froh bin, dass wir es hinter uns gelassen haben, so Kettenportemonnaies.
Ja.
Das ist mir heute richtig peinlich. Ich habe die echt lange noch getragen, so mit 18, 19, 20.
Hast du auch mit so einem Bilzebier-Coolen oder so gehabt?
Nee, ich hatte dann auch so richtig so dicke Ketten, die waren dann so Alu-Ketten, deswegen waren die so leicht, aber die sahen so ganz dick aus und so. Und
cool.
Das war, und ich habe ja auch so Baggies getragen und so und dann dachte man, das wäre mega cool.
Ja.
Aber es ist mega der Otto-Style.
Ja, so Baggies überhaupt, ne? Ist eigentlich mega der Otto-Style, trifft schon ganz gut.
Ja, das ist, ich verstehe nicht, was mit mir los war. Ich bin da echt erschüttert manchmal, wenn ich an diese alten Styles denke.
Hattest du mal so eine Mütze mit Flammen drauf auch?
Nee, ich glaube nicht. Ich überlege. Ich glaube, das ist an mir vorbeigegangen, dieser Trend. Wenn, dann eine Woche oder so, aber nicht.
Meine Cousine, von der wir eben schon gesprochen haben, ist ein Jahr jünger als ich. Und die hatte dementsprechend ein Jahr nach mir Jugendweihe. Und Jugendweihe ist ja ein großes Ding. Das ist ja,
die Konfirmation des Ostens sozusagen.
Genau, das ist dann, da kannst du auch ordentlich Kohle absahen als Kind und sowas. Ja. Das ist auch ein richtiges feierliches Ereignis. Und da weißt du noch, da durfte ich mir damals so ein bisschen aussuchen, was ich anziehe.
Ja.
Und da wurde mal so ein bisschen mehr Geld ausgegeben für. Und da weiß ich noch, habe ich mir damals als coolen Style ausgesucht, habe ich im EMP so ein Limp Bizkit-Shirt bestellt. Und vorne so die Mütze drauf und so ein Mikrofon.
Ja.
Und dazu ein graues Hemd, was ich so offen getragen habe, was so Flammen an den Ärmeln hatte.
Oh.
Also damals muss ich
richtiger LA-Style.
Ja. So sah ich dann aus in Tambach-Dietarz auf der Kegelbahn.
Was hast du dir von deinem Jugendweihgeld geholt? Weißt du das noch?
Boah, es waren so 1000 Mark, das war jetzt diese ungefähr bei rumgekommen. Was habe ich denn dafür? Ich glaube, das ging so für einen Führerschein drauf, ehrlich gesagt.
Ja.
Wobei, der kam erst eine Weile später, aber irgendwie was war da, ja.
Ja, ich hatte auch zur Konfirmation auch ungefähr, ich glaube, so 1000 Mark zusammen. Und dann ist aber so, ja, die kommen aber aufs Sparbuch, da gehen wir erstmal nicht ran und so, die kriegst dann irgendwann. Für mich war es unvorstellbar, so viel Geld zu besitzen.
Ja.
Also wenn man mich gelassen hätte, hätte ich es auch alles am nächsten Tag in den Spielzeugladen gebracht und eine riesen Mask-Ausrüstung gekauft.
Ja.
Aber man hat mich nicht gelassen. Das wurde dann für andere Dinge benutzt.
Ich habe auch immer noch ganz oft, habe ich bis heute noch, ich bin so, ich glaube, okay, in Mittelstand aufgewachsen, aber hab nie so die richtig coolen Spielsachen gehabt und sowas. Und dass ich das heute noch ganz oft habe, dass ich mir Sachen kaufe, einfach um dieses kindliche Erlebnis zu haben, dass man sich darüber freut. Ich habe mir auch, ich weiß noch, als ich dann im Studium war und halbwegs Geld verdiene, habe ich mir die ganzen alten Konsolen erstmal alle nachgekauft, die ich als Kind alle irgendwie haben wollte. Und habe bis heute noch, dass ich so super gerne so Matchbox-Autos angucke oder so. Ich denke, machst eigentlich nichts mit, aber ich habe noch voll gerne so dieses.
Du stellst ja auch manchmal so ganze Ü-Ei-Sammlungen und sowas. Passiert ja auch hin und
wieder. Hä, was?
man kann an dieser Stelle auch sagen, kannst du wahrscheinlich mit Fug und Recht behaupten,
jetzt bin ich gespannt,
dass du Deutschlands, also mindestens Deutschlands, vielleicht sogar der Welts größter Sammler bist von Autogrammkarten von mir.
Oh, das stimmt, ja. Oh, das ärgert mich total, weil eine hat mir noch gefehlt und die hat mir dann, dein Neffe hat mir extra geschrieben. Der wollte,
ach, wirklich?
Ja, dass er mir die schicken wollte, weil das, ich weiß gerade nicht, welcher das war, aber und die ist aber in der Post abhanden gekommen, weil er so eine schlechte Handschrift hat.
Nein. Ja. Ist sie wieder zu Ihnen zurückgekommen?
Nee, ist einfach untergegangen.
Das gibt's ja nicht.
Weil das war in der Zeit, wo wir umgezogen sind. Jetzt kann natürlich auch sein, dass sie aus dem Briefkasten geklaut werden. Aber eigentlich habe ich extra nur deswegen Nachsendertrag gemacht.
Und der hatte nur noch eine, oder?
Die andere soll nicht weg, glaube ich. Die andere soll noch im Familienbesitz bleiben.
Ja, verstehe. Ich glaube, meine Schwester hat mir auch zuletzt irgendwie Fotos von einer alten Autogrammkarte von mir geschickt oder so. Oder einen alten Zeitungsausschnitt geschickt. Das habe ich dann auch gepostet auf Insta oder so. Die hat mir einen alten Zeitungsausschnitt geschickt, wo ich irgendwie am Telestar bin. Das war damals noch der Deutsche Fernsehpreis.
Ja.
Und vor mir steht Inge Meisel. Und lässt sich irgendwie fotografieren.
Stimmt, ja.
Ich laufe dahinter lang so, hä, was ist denn hier los? Ich hatte auch mal eine Freundin, deren Mutter, da bin ich gerade zu Viva gekommen und dann war ich mit ihr zusammen und dann hat ihre Mutter alle Zeitungsausschnitte von mir gesammelt und in ein Album geklebt und so. Aber das habe ich nie gesehen. Vielleicht war es auch nur eine Behauptung. Who knows?
So ein Wandbild, so eine Wandzeitung.
Oder ein Wandtattoo. Du bist dann auf jeden Fall nach Berlin gekommen. Achso, was ich auch noch, worüber wir natürlich auch noch unbedingt reden müssen, ist, dass du ja ein sehr, 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 sehr großer Fußballfan auch bist. Du hast ja dann auch einen Fußballblog quasi noch gegründet, dass du auch eigentlich, sagen wir mal, sorgfältiger gepflegt hast als Herms Farm.
Ja, das war so 2014 rum. Da war ich, also ich war als Kind großer Fußballfan und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen und dann kam das wieder so auf während des Studiums. Und das war so 2014 und da habe ich gemerkt, es gibt keinen, die so das irgendwie lustig machen mit Fußball oder so den Kleinkram, der so zwischendurch passiert irgendwie.
Ja.
Das mache
da
jetzt
war ja Elf Freunde quasi noch so ein Fanzine oder so, also noch nicht so.
Nee, die gab es ja schon auch, aber die haben das auch nicht so wirklich so gemacht. Also diesen ganzen eher so den Nebenbei-Kram so wirklich. Und das habe ich dann da irgendwie alles aufgeschrieben.
Also so. Fußball und Popkultur so
sozusagen,
im weitesten Sinne, ja.
Was jetzt natürlich auch unendliche Leute machen.
Ja.
Aber dann habe ich das so ein bisschen angefangen. Es hieß damals Falsche Neun, gibt es auch, glaube ich, noch die Seite, muss ich eigentlich mal alles löschen. Ich habe immer die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwelche Klagen ins Haus bekomme, weil noch irgendwelche Sachen sind, die irgendwie gegen irgendwelche Urheberrechte verstoßen oder sowas. Und das war insofern ganz cool, weil das auch so ein paar Türen geöffnet hat, sag ich mal. Also hier und da mal irgendwie zu irgendwelchen coolen Spielen eingeladen oder so, das war dann schon cool.
Du bist ja FC Bayern-Fan. Das müssen wir jetzt hier mal laut aussprechen.
Ja, nicht mehr, muss ich sagen. Ich habe den FC Bayern.
Ach komm.
Aber das ist natürlich.
Du weißt, dass man den Verein nicht wechseln kann.
Das muss ich dann natürlich dazu sagen, ja. So, die tun sehr viel dafür, dass man nicht mehr Fan davon sein möchte. Deswegen der FC Bayern wurde mir in die Wiege gelegt sozusagen.
Ja.
Von meinem Vater, weil in Thüringen wird man entweder Bayern- oder Dortmund-Fan, warum auch immer, keine Ahnung. Und ich wurde damals Bayern-Fan.
Was ist in Thüringen? Also Eisenach, ist das in Thüringen?
Rot-Weiß Erfurt und Karlsruhe Jena ist da die große.
Ah, ja, Karlsruhe Jena.
Da gehen auch nur coole Leute hin zu den Spielen.
Klar, hört man ja immer so ein bisschen das St. Pauli des Ostens.
Ja, ist eine richtig offene Szene und so.
offene Wunden.
Ja, da wird auch viel Cola getrunken und so.
Cooligans nennen sie ja deswegen auch.
Cooligans. Ja, und dann, aber dann ist das wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und dann kam die Borussia aus Mönchengladbach dazu. Und auch noch so ein bisschen MSV Duisburg. Also ganz ehrlich, ich mag halt Fußball so ein bisschen, mittlerweile auch nicht mehr so, aber dadurch habe ich jetzt.
Du bist ein bisschen wahllos, ne?
Nee, wahllos nicht, aber ich habe jetzt,
du bist ein Gladbach-Fan. Ja, ich habe jetzt so Bayern-Fan. Okay, kriegst von zu Hause ab, kannst nichts für. So, dann gehst du nach Bielefeld, könntest Arminia-Fan werden.
Ja, habe ich auch ein bisschen.
Klar, bist plötzlich auch Arminia-Fan, okay. Dann fährst du mal 20 Kilometer aus Bielefeld raus. Oh, da gibt's noch einen Ort, der heißt Mönchengladbach. Oh, da bin ich sofort Fan. Bist dann plötzlich Borussia Mönchengladbach-Fan. Am
Fohlen als Wappen, finde ich cool.
Arbeitest sogar für den Verein?
Ich habe ein Ehrenamt beim Borussia Mönchengladbach.
Ja, aber Ehrenamt ist einfach billige Arbeitskraft, möchte man sagen. Dann arbeitest dann für Borussia
Mönchengladbach. Mach da das Maskottchen.
und jetzt plötzlich auch noch, was war gerade noch? Da war noch ein Verein aus der Ecke.
MSV Duisburg.
Ja, MSV Duisburg, klar. Zebras.
Ja, Zebras.
Große Zebras-Liebe. Das ist doch wahllos, Herr.
Ja, okay. Nenn du es wahllos, ich nenne es einfach, ich habe ein großes Herz für Fußball. Aber mittlerweile.
Wieso bist du nicht 60er-Fan?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wobei ich die durchaus sympathisch finde, ehrlich gesagt. Ja. Ich wollte jetzt auch mal zum Spielen, wenn es irgendwann wieder geht und sowas, aber das darf ich ja.
Sascha Mölders ist doch wohl der beste Fußballer seit Jahren.
Ja, und das nervt mich ja immer dann, dass, ja, das kannst du ja nicht machen, weil das und das. Mich nervt Fußball auch mittlerweile, ehrlich gesagt. Ich war jetzt so nach Ewigkeit, nach Pandemie mal wieder im Stadion. Ja. Das war jetzt im Sommer irgendwie. Das war so das erste Mal, als wieder ein bisschen was, dass man wieder so ins Stadion durfte und sowas. Und dass langsam alles wieder okay war, war so halb voll. Und es hat sich so niemand an irgendwas gehalten. Und für alle war das größte Problem, dass es kein Bier gab. So, ey Leute, ey, wir sind jetzt irgendwie nach einem Jahr, dürfen wir mal wieder ins Stadion. Das größte Problem für euch alle, dass es kein Bier gibt.
Und das gehört ja dazu. Das ist halt die Fußballfolklore. Ich meine, wenn es keine Cola gegeben hätte, hätte es sich auch aufgeregt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich einen Banner deswegen gemacht hätte. Und,
So ein kleines Banner in der Ecke. Wir Cola, wollen Cola.
Nur Wasser ist nicht okay. Ja, aber ich mag so diese verbissene männliche irgendwie im Fußball nicht. Das nervt immer.
Aber du gehst trotzdem, du gehst aber gerne zu Spielen. Also ich meine, du hast ja jetzt in Augsburg eine Zeit lang gewohnt und da bist du ja auch manchmal da zu den Spielen
gegangen. Ja, genau. Und so.
Einfach, weil du Bock auf Live-Spiel hast.
Ja, schon ganz nett. Ich habe mal lustigerweise, da war ich noch ganz neu in Augsburg und da habe ich einen Spieler kennengelernt. Über einen Kumpel, der im Bezug zu Augsburg war, der ihn kannte, dann waren wir quasi zu dritt irgendwie einen Kaffee trinken oder sowas. Mhm. Und dann war ich im Stadion und hatte so einen lustigen, quasi so einen Drinny-Moment, weil ich saß da relativ weit vorne, so zweite Reihe oder so an der Ecke. Ja. Und der hat sich vor mir warm gemacht. Und ich wusste jetzt nicht mehr, erinnert der sich noch an mich oder nicht, weil das war also 2-3 Monate her. Und dann habe ich so die extra immer nicht hingeguckt und gesagt, versuch, dass der mich nicht sieht. Weil ich wollte jetzt so diesen unangenehmen Moment irgendwie entgehen.
Warst du nicht sogar mit deinem Blog in Südafrika als WM war?
Nee, das war was anderes. Das war die Vergabe für die Olympischen Winterspiele 2018. Da hat sich damals München beworben.
Ja.
Und da war die Lufthansa irgendwie Partner davon. Mhm. Und da hat die Lufthansa einen Blogger gebraucht, der quasi für die Lufthansa darüber bloggt.
Weil Bloggen noch super cool war zu der Zeit. Wir brauchen einen Blogger.
Da war ich gerade so neu in Berlin, glaube ich. Oder? Ja, das war so 2009 rum oder sowas. Ja. 2008 wahrscheinlich, wo halt die Vergabe war für diese Olympischen Spiele. Das ist ja, glaube ich, nur 10 Jahre vorher oder so. Mhm. Dann hieß es, ja, dann kannst du mitkommen. Und das war für mich natürlich ein krasses Ding, weil das war für mich dann bis dahin das Krasseste, wofür man so als Blogger eingeladen wurde. Man war natürlich immer super happy für irgendwas. Ja. Und dann kam ich in diesen Flieger rein, da waren halt nur so Sportler und Horst Seehofer irgendwie. Und Horst Seehofer hat an Bord Geburtstag gefeiert. Deswegen, wir wurden nämlich eigentlich.
Du hast mit ihm Brüderschaft getrunken.
Mir wurde nämlich eigentlich ein Business-Class-Platz versprochen. Ja. Ich bin bis dahin in meinem Leben vielleicht auch dreimal geflogen und also dachte, krass, jetzt fliegst du Business-Class nach Südafrika. Ja. Ging dann aber nicht, weil Horst Seehofer an Bord Geburtstag gefeiert hat und noch Leute mitgekommen sind.
Und deswegen, war also schon damals ein.
Ja, deswegen wurde ich nach hinten verfrachtet. Das ist ein einfacher Erfolg.
Unverschämte.
Und da waren dann so Sportler und sowas. Und mir war das total unangenehm, weil ich war halt so der Blogger, ne? Ja. Und dann so, ja, was machst du denn dann da so? Und dann kamen auch die Leute von Lufthansa, ja, wie machen sie das denn so mit den Bloggen und sowas? Würde ja auch so gegangen sein. Man macht da immer und schreibt so. Und das war so für diese, oh, wow, der Blogger. Und das war mir so hart unangenehm. Und dann sind wir da 10 Stunden hingeflogen, kamen da irgendwie an und wurden direkt in das war damals in Durban, glaube ich. Und da war dann auch so ein deutsches Haus am Strand. Da war diese Vergabe. Und dann wurde man in den Bus hingekarrt, wurde dann da reingebracht. Und dann war die ganze Zeit so eine bayerische Dreier-Kombo dabei, die ganze Zeit hat so, das war so bizarr, weil du fliegst 10 Stunden, siehst du die Wüste unter dir, dann kommst du in Südafrika an, bist am Strand, siehst das Meer, bist aber in so einem Kabuff, wo die ganze Zeit bayerische Musik läuft. Und das ist komplett bizarr. Und dann war da diese Vergabe irgendwie und dann wurde auch von der Sportschau, von der Live berichtet und da war damals Kathi Witt war so das Gesicht dieser Kampagne.
Unsere Kathi.
Und das weiß ich noch, die hat dann da irgendwie geweint und dann habe ich sie so in den Arm genommen. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Das war alles komplett bizarr, diese ganze Reise. Ich habe auch keine Stunde geschlafen, deswegen habe ich alles nur so halb irgendwie noch.
Klar.
Das war wirklich eine Waffe, meine Bundespräsidentschaft immer vor mir, das war so eine ganz bizarre Geschichte einfach, ne? Und dann sind wir, das war noch, glaube ich, nur 2,5 oder 3 Tage oder so. Also ich habe, glaube ich, mehr im Flugzeug gesessen, als ich in Südafrika war. Das ja. war ich auch CO2-Fußabdruckmäßig heutzutage.
Na, das hast du aber wieder raus mit dem ganzen Fahrradfahren und so. Hey, das ist wieder, bist du wieder.
Nee, aber das weiß ich, weil das war für mich so ein, das war halt so cool, mal so, zu sowas Krassem eingeladen zu sein. Und dann war aber alles natürlich so bizarr irgendwie. Das war echt,
Aber crazy, dass du Kathi Witt getröstet hast. Der Witt-Tröster, der Witwentröster.
Heißt das nicht Witwenschüttler?
Du warst wahrscheinlich der Größte, deswegen sie braucht irgendwas, wo sie sich anlehnen kann.
Ich war so, sie kam so von der Bühne runter und war so, weil sie noch, haben noch eine kurze Ansprache gehalten, dass es nicht gereicht hat.
Warum hat sie denn geweint überhaupt?
Ja, weil die Vergabe nicht an München ging.
Ach so.
Die ging damals an Pyeongchang war das, glaube ich, dann.
Würde ich auch, wer kann es ihr verdenken?
Ja, das ist natürlich, Südkorea war das dann, glaube ich, die letzte Winterolympiade oder sowas. Ach, keine Ahnung, jedenfalls. Und dann war dann am Morgen dann danach am Flughafen, ich glaube es war Südkorea, ist dann die südkoreanische Delegation so vorbeigelaufen. Ja. Also, alle haben so super böse geguckt und so. Das war so lustig, ey. Dann war da irgendwie auch der Bürgermeister von München und der Hackelschorsch war noch mit dabei.
Oh, der Hackelschorsch.
Und Markus Wasmeier und halt die ganzen so halt.
War auch der Kaiser mit?
Nee, der war nicht mit. Nee. Also mit Wintersport nicht so viel Mut. Aber eigentlich
für Sport
nicht
auch bleibt man denn überall
an. Ja, ja.
Also wirklich auf du und du mit den Stars, muss man bei dir sagen.
Ja, klar. Ja.
dass Kathi Witt da in deinen Arm gefallen ist. Das ist schon, da war das deine war Familie auch, wahrscheinlich
ich,
auch sehr stolz.
Das war auch der Höhepunkt für meine Familie, dass ich irgendwie mal gelassen habe. Unsere Kathi im Arm.
Ich glaube, ein anderer Höhepunkt. Ich habe ja hier ein ganz tolles Team bei der NBE, die mir immer wieder so Biografien zusammenstellen von unseren Gästen. Ich habe da heute wenig von gezogen.
Kann ich da eine
gezogen.
Kopie von haben später?
Das kannst du eine Kopie von haben, bring ich dir mit. Ja. Ich habe da wenig von gezogen, aber es gibt ein paar Sachen, die ich sehr interessant finde, die ich zum Beispiel auch nicht wusste. Nämlich, dass du 2 Jahre lang, zwischen 2007 und 2009, Produktscout für Lycos Europe warst.
Oh, da hat jemand mein LinkedIn-Profil gecheckt. Das war mein erster Studentenjob. Und damals war.
Also Lycos war doch eine Suchmaschine damals.
Ja, genau. Ja. Lycos irgendwie. Und die gehörten damals zu Bertelsmann. Mhm. Und Bertelsmann war in Gütersloh. Das ist ja quasi neben Bielefeld. Bielefeld,
du warst ja auch großer Fan des FC Gütersloh.
Gütersloh 2000 heißen die auch.
Wie sonst?
Und dann weiß ich noch, und dann habe ich halt damals einen Studentenjob gesucht. Und dann hing das irgendwie aus und dann musste man da hinfahren für so ein Gespräch dann irgendwie. Und damals hat Lycos, das weiß ich noch, dann kam man da hin und ich dachte, boah, krass, jetzt bin ich im Internet. Und dann saß auch so der Lycos-Hund, so eine Figur.
Ja.
Und die Konferenzräume hießen auch so Fireball und so. Und dann ging es darum, die haben damals eine neue Plattform gegründet, die hieß Lycos IQ.
Ja.
Und das war so wie gutefrage.net. Also dass Leute quasi Fragen stellen.
Es gab es ja auch von Yahoo. Lycos war ja immer sehr nah an Yahoo irgendwie.
Stimmt,
ja,
Yahoo Answers oder so.
Yahoo Answers hieß das, genau.
Und quasi der Job war, damit das in Fahrt kommt, die Plattform, mussten halt Leute Fragen stellen und Fragen auch beantworten.
Ja.
Und mein Job als Produktscout war es dann, einfach halt Fragen mir auszudenken. So mit mehreren Accounts soll ich mir dann so.
Das hört sich Product Scout natürlich cool an.
Ja, ne? So hieß das dann offiziell. Ja.
Was war so eine Frage, die du dir ausgedacht hast?
Ach, ich weiß nicht, ich habe da wirklich so immer, saß dann so rum und dachte so, wie ist eigentlich, weiß gar nicht, mir fällt jetzt spontan gar nichts ein, aber wie funktionieren eigentlich Mehrwegflaschen oder sowas? Ja, und dann habe ich das einfach hingeschrieben.
Mhm. Aber und irgendwann hat das die Community dann beantwortet?
Ich habe mich richtig smart gefühlt, da war nämlich dann damals im Pennymarkt im Angebot so ein Buch mit 1000 Fragen und Antworten. Und da habe ich dann immer so drin geblättert und habe so, wo leben Eisbären und sowas, habe ich dann immer gefragt.
Und hast du dann selber auch die Antwort immer geschrieben oder hat das dann die Community?
Mal so, mal so. Die Plattform wurde dann noch eingestellt und da habe ich dann lustigerweise, fällt mir gerade noch ein, weil dann, da war irgendwie Lycos, wurde dann so gekickt halt, irgendwie, die wurden ja auch eingestampft.
Ja.
Und da hatte ich zur gleichen Zeit, wollte AOL damals auch so einen Blog aufsetzen, irgendwie mit so verschiedenen Bloggern und ich sollte dann auch für die was schreiben. Und quasi noch dachte ich, ach cool, jetzt hast du noch so einen anderen Job irgendwie, auch für so einen Internetriesen, sage ich mal. Und dann wurden die aber quasi eine Woche bevor das losging, so einfach, wurden die alle gekündigt. So, dann war das so
cool.
Ja.
Und das hast du noch in deinem LinkedIn-Profil stehen.
Das, ja, das stimmt, das muss ich mal. Dass
du bei Lycos Product Scout warst.
Ja, ich habe länger nicht in meinem LinkedIn-Profil geschraubt.
Offensichtlich. Ich sehe hier, bei Sony Music warst du Web Strategy.
Ja.
Und dann
D2C Europe heißt es, glaube ich, ja.
Naja, dann hast du noch dann Konzeption, Projektmanagement, da warst du ja bei Panorama 3000, das war ja so eine Agentur, die so heute noch gibt, die immer sehr, eigentlich eine ganz coole Agentur, die machen sehr viele, sehr unterschiedliche Projekte, sind aber sehr inhabergeführt, es gibt da irgendwie eine sehr flache Hierarchien und so.
Ja, sehr angenehme Agentur, also in den ganzen, also ich war natürlich auch länger nicht mehr, länger nicht mehr in Beziehung, aber es war immer so.
Es gab noch so einen Idealismus große, irgendwie.
Ja, nicht so eine Bullshit-Agentur, ne, die so. Höher, schneller, weiter und wir labern die ganze Zeit nur. Ja. Das war schon ganz cool.
Hat nicht sogar auch deine jetzige Frau bei Panorama gearbeitet? Habt ihr euch da kennengelernt?
Nee, meine Frau hat es eigentlich.
Deine jetzige Frau, das klingt, als hättest du noch 12 andere gehabt. Also deine Frau.
Meine Frau, ja. Hat ursprünglich ist sie Erzieherin gewesen auch und ist dann auch nach Berlin gekommen als Erzieherin. Hat aber irgendwann gemerkt, so wie eigentlich alle Erzieherinnen, also sagt ja auch alle, die quasi mit ihr die Ausbildung gemacht haben, irgendwann macht der Job halt komplett fertig und du verdienst scheiße und der Hauptgrund sind eigentlich die Eltern, die alle irgendwie am Rad drehen und so und deswegen gehen alle aus dem Job raus. Und sie hat damals schon gewusst, sie kann auch gut mit so digitalen Kram und sowas und dann habe ich ihr damals quasi geholfen, dass sie ein Praktikum da bei der Agentur machen konnte und hat dann quasi daraufhin auch dann angefangen in dem Bereich.
Ihr habt ja auch lange hier in Prenzlauer Berg gewohnt, da haben wir uns ja dann auch immer wieder mal getroffen und so. Und dann seid ihr aber nach Bayern gezogen, weil deine Freundin, deine Frau,
meine jetzige Frau,
ist ja auch immer noch deine Freundin. Ja. Hast ja deine Freundin geheiratet. Die, die kommt ja aus, die kommt sogar aus Augsburg, ne?
Nee, die kommt aus Schongau eigentlich, das ist in der Nähe.
Aber also quasi aus der Ecke, wo ihr dann hingezogen seid.
Ja. Also ich habe so 10 Jahre in Berlin gewohnt, sie glaube ich so 4, 5 oder so. Haben dann auch 3 Jahre zusammen hier, glaube ich, gewohnt. Und haben beide so gemerkt, Berlin ist so zu groß und krass für uns irgendwie und zu viel Sachen, die auf einen einballern, so die man doof gesagt gern ausblenden würde, so, ne? Wenn man es jetzt einfach ausdrücken will. Und da hatten wir erst so den klassischen Gedanken, ja, man zieht so nach Brandenburg irgendwie raus, aber dann hat man natürlich schnell gemerkt, da sind ein bisschen viele Deutschlandflaggen und eigentlich will man auch nicht jeden Tag so eine Stunde irgendwie rumtingeln, um halt irgendwie in Berlin zu arbeiten, so, weil das nervt dann auch nur. Haben dann überlegt, was wir noch machen könnten. Dann kam so ein bisschen Augsburg dann raus, weil sie hatte da halt lange Zeit gewohnt, hat ihre Ausbildung gemacht und so, hat da, glaube ich, vorher 5 Jahre gewohnt und sowas, kannte da halt Leute und ist halt so eine schöne Stadt, hat eine gute Größe so als Stadt, ist halt nicht so riesig wie Berlin.
Also ist ja linksliberal eigentlich.
Ja, ist so okay halt. Und dann sind wir halt hingezogen. Ich habe das wirklich gemacht wie so ein Goodbye Deutschland-Auswanderer. Ich war da halt einmal zu Besuch und danach bin ich dann da hingezogen. Und dann haben wir da jetzt 3 Jahre gewohnt. Und dann haben wir irgendwann jetzt gesagt, so, machen wir jetzt noch kleiner und sind dann jetzt aufs Land gezogen.
Es war sehr lustig, als ihr gerade da hingezogen seid, irgendwie kurze Zeit danach, habe ich so eine Story bei deiner Frau Bibi gesehen, wie sie in den alten Indie-Club in Augsburg gegangen ist, wo sie früher, als sie jung war, immer hingegangen ist und jetzt das nochmal wissen wollte, ob es da immer noch so cool ist und dann irgendwie aber nur einen halben Abend da, ja, ich trinke auch nichts mehr, so auch nicht so aufregend und so. Irgendwie wieder früh nach Hause gegangen ist.
Ja, die gute alte Rockfabrik.
Ja, die alte Rockfabrik, genau. Die gute alte Rockfabrik. Das fand ich sehr, sehr niedlich. Ja, und jetzt seid ihr nicht nur aufs Dorf gezogen, sondern ihr habt quasi den Next Step, ihr habt geheiratet. Und was ist der nächste große Schritt in einer Beziehung? Ein eigenes Haus, ein eigenes Heim zu besitzen.
Komplett verrückt, ja. Also wir haben, um den Weg dann zu erklären, wir haben dann immer schon in Augsburg, man denkt ja irgendwann so, okay, auch so mit Blick in die Zukunft, kaufe ich jetzt NFTs, was mache ich, ne? Ne? Und dann haben wir gesagt, eigentlich wollten wir gerne in Augsburg bleiben, da halt eine Wohnung kaufen, ist aber komplett unbezahlbar. Also da kostet, was ich, so eine 4-Zimmer-Wohnung kostet irgendwie 800.000 Euro oder sowas. Wird ja hier nicht anders sein. Einfach weil quasi alle, die sich in München nichts mehr leisten können, kommen nach Augsburg, deswegen steigen halt die Preise da auch super krass. Dann haben wir irgendwann angefangen, immer weiter raus aus Augsburg, wo dann irgendwann so der Umkreis war, wo halt so bezahlbar ist, ne? Und haben dann gesagt, okay, wenn halt irgendwie das Haus auf dem Land günstiger ist und so, warum nicht so, ne? Und haben uns dann immer mit dem Gedanken angefreundet, haben dann irgendwie auch ein Haus gefunden, was eigentlich auch ein totaler Zufall war, weil da sind irgendwelche Leute abgesprungen und dann haben wir das so bekommen, wo auch noch echt viel zu machen war und so. Ja. Und was so gerade an der Grenze war zum Bezahlen, was wir uns irgendwie leisten können und in den nächsten Jahren bis zur nicht vorhandenen Rente irgendwie abbezahlen können, so. Und dann haben wir das halt gemacht und das ging dann auch ganz schnell, weil wir haben uns eigentlich gedacht, ich habe mich auch darauf eingestellt, dass wir jetzt so 2 Jahre unterwegs sind und so demütigende Hausbesichtigungen haben werden. Es waren dann aber insgesamt nur 3 und dann haben wir das bekommen, weil halt auch welche abgesprungen sind und so. Und dann haben wir 3 Monate lang das Ding irgendwie renoviert. Ich habe einmal alles gelernt, was man im Haus so machen muss und kann.
Einmal jedes Werkzeug in der Hand gehabt.
Ja, einmal irgendwie mit allen Sachen einmal verletzt irgendwie. Und jetzt wohnen wir da drin und ich sitze da jeden Abend und finde es komplett verrückt, das da zu sein. Wenn man so denkt, ey, vor 2 Monaten war hier alles noch komplett Chaos und Baustelle und crazy und jetzt wohnst du da halt.
Ja. Und ihr versucht auch gerade eure Katzen zu trainieren, alleine rauszugehen.
Da fühle ich mich sehr verrückt jedes Mal.
Indem man mit der Leine mit denen einmal am Tag in den Garten geht.
Ja, genau.
Dass sie sich an draußen gewöhnen.
Ja, ja. Das reicht ihnen dann auch immer schon so. Weil wir wollen natürlich nicht, dass die direkt abhauen und dann überfahren werden oder sowas. Ja. Die müssen das auch erstmal raffen, die sind ja auch schon 10.
So Friedhof der Kuscheltiere.
Ja, und dann gehen wir mit der Leine mit denen raus. Da stehe ich dann immer so im Vorgarten mit einer Katze an der Leine und denke so, hey Leute, cool. ich bin der neue Nachbar hier.
muss der Katze auch so einen Maulkorb anlegen, dass die Nachbarn so ein bisschen Angst davor kriegen, dass die Leine mehr Sinn macht. Aber da ist schon langfristig gedacht, die Leine irgendwann wegzulassen.
Also, ja, die sollen aber, dann so bald auch einfach machen können, was sie
damit
wollen.
Die aber auch checken, wo zu Hause ist. Deswegen genau, das machen sie mit der Leine oder so.
Ja, verstehe. Also erstmal lange Zeit überhaupt, dass sie erstmal nur im Haus bleiben, damit sie raffen, okay, das ist jetzt unser Zuhause hier. Und dann jetzt halt so, okay, hier können wir rumlaufen, da geht's dann wieder rein. Und dann mal schauen. Ja. Ich wollte auch schon so einen GPS-Tracker kaufen, weil ich dachte, das muss es ja mittlerweile super klein geben für so ein Halsband oder sowas. Die sind aber super groß.
Aber
die
machen
sind,
doch alle mit diesen Apple
ja, aber, ja,
das Chips ist, oder wie die heißen.
Ja, aber die funktionieren dann nur mit so iPhones und so in der Nähe.
Ja. Ah, dann hast du kein iPhone.
Nee, aber da sind dann einfach, da wo keine Leute sind, sind dann auch keine iPhones in der Nähe, so, ne? Das ist ein bisschen das Problem.
Ja, das ist wirklich so, das ist so richtig JWD, ne? Da gibt es so gar nichts in dem Ort.
Gibt's auch
Friseur, habe ich gesehen, gibt.
Stimmt, ein Friseur, aber sonst gibt es da nichts.
Ist das so ein, ist das denn, wenn du sagst, irgendwie, na, das haben wir zur Rente irgendwie abbezahlt und so, ist das denn, ich meine, du bist jetzt Mitte 30, ist das so das Gefühl, dass das jetzt so die letzte Station ist, örtlich?
Ich sag mal so, ich kann mich damit anfreunden. Also ich habe mich diesen Gedanken so von wegen, okay, das war's jetzt. Das ist jetzt das letzte Mal umziehen.
That's it. Goodbye.
Also das Nage fand ich jetzt, wobei ich das beim Umzug den Gedanken ganz gut fand, so von wegen, den Scheiß tue ich mir nicht nochmal an. Ja. Aber an sich, natürlich fühlt sich total gut an, aber ich weiß auch, ey, wenn es doch dann irgendwie, wenn wir dann merken, in 10 Jahren, das ist doch nichts mehr hier, dann kann man es ja immer noch irgendwie
verkaufen
und hoffentlich irgendwie und dann weiter. Also es ist jetzt nicht so ein, es fühlt sich gut an so, es kann gerne so bleiben immer, aber wenn es halt mal nicht mehr so ist, dann ziehen wir halt wieder in die Stadt oder was.
Ist eine gesunde Einstellung. Man hört das ja so oft, dass Leute so eine Landflucht machen sozusagen und dann da irgendwie nach 10 Jahren sitzen und denken, boah, jetzt weiß ich auch nicht mehr, jetzt ist das aber auch irgendwie fertig erzählt und so.
Ja, aber ich finde das ganz gut dadurch, dass ich halt ja doch recht viel unterwegs bin. Ja. Also allein schon durch unsere Gastbahn-Sachen und sowas, dass man dann immer ich muss halt wahnsinnig viel aufstoßen, weil es vorhin so viel.
Ich auch. Das ist die Cola, Herr. Wir müssen aufhören, Cola
weißt du, warum? Nee. Ich habe heute, soll ich dir mal kurz meine letzten 10 Stunden erzählen? Die sind komplett verrückt.
Übrigens, das wollte ich noch kurz sagen, du hast ja in deiner Insta-Story, nur um nochmal kurz auf das Haus zu kommen, du hast ja wieder Insta-Story im Zug gemacht, weil du irgendwie so viel Zeit hattest und dann sagst du immer, stell mir Fragen. Und irgendwann war mittendrin ein Slide, wo du gesagt hast, ich beantworte übrigens keine Fragen mehr über das Haus, weil es mir mega auf den Sack geht, dass ich die ganze Zeit nur so Horrorgeschichten erzählt bekomme, weil jeder, der hört, dass man renoviert, sagt, oh, renoviert, habe ich auch, mir sind da 30 Kabel aus der Wand gebrochen.
Ich krieg andauernd so Videos zugeschickt von Leuten, wo so das Regenwasser aus den Steckdosen läuft und sowas und so ein Zeug und denkst so, ja, danke, cool. Weil Leute verstehen glaube ich nicht, wie krass es ist, wenn du so von Wildschreppenleuten so von der Seite angehauen wirst und dann so, ja, aber da musst du so aufpassen, ne? Bei uns ist das alles abgefackelt und das Dach ist runtergeflogen. Und so.
Das hatte ich damit, als ich Vater geworden bin, so.
Ja. Dass dann über das hatten uns schon
zum Kind auch so viele ungewollte Ratschläge bekommen, das ist echt der Hammer.
Das ist ja auch so eine, Vater werden ist ja wahrscheinlich auch so eine krasse Stresssituation eigentlich, wo du selber so erstmal mit dir selber irgendwie klarkommen musst und das gar nicht so willst von außen.
Auch immer nur die Horrorgeschichten. Also auch, ich war auch mit im Geburtsvorbereitungskurs und da dann auch alle nur erzählt so, ja, wir hatten zuletzt eine hier, bei der hat die Geburt 3 Tage gedauert und so. Und alle, die da sitzen, so, was? Totale Panik. Das ist echt das ist ein seltsames Bedürfnis der Menschen, einem
so Horrorgeschichten auch zu erzählen. So, weißt halt, und viele wollen die dann auch so hören von mir, so, ja, was ist denn da? Da habt ihr viel zu hören, da ist bestimmt einiges schiefgelaufen. Ich so, nee, eigentlich alles okay, so, was willst du denn jetzt hören? Und weißt du, denke ich mir so wirklich, also, okay, ich habe mich jetzt halt, oder wir haben uns krass verschuldet für das Ding, haben so quasi All-In gemacht. Ja. Dann will ich nicht von dir hören, wie bei euch das Dach kaputt gegangen ist oder so. Ne?
Es ist ja nicht alles so 100% gesagt, aber man muss natürlich Gästeliste Geisterbeine hören, wenn man die guten Storys hören will. Ja, natürlich. Aber du hast da ja zum Teil irgendwie Fachpersonal aus dem Internet geordert, das seltsame Dinge getan hat in eurem Haus. Ja. Muss man aber Gästeliste Geisterbeine hören. Alles gut gegangen, aber jetzt deine letzten 10 Stunden wolltest du uns gerade erzählen.
Ach so, pass auf. Manchmal kommt der Allmann in mir durch, wenn ich Hotels buche. Mhm. Wenn ich weiß, gestern habe ich um 11 in Berlin angekommen.
Ja.
Und natürlich hier eine Nils-Buckelberg-Produktion, da musst du 7 Uhr morgens auf der Matte stehen.
Aber natürlich, klar, ne? Ja klar. Ja,
und da weiß ich, okay.
Und zwar topfit.
Genau. gestriegelt, wie man sagt. Und da weiß ich, okay, ich brauche das eigentlich nur zum Schlafen so.
Ja.
Und da denke ich mir so, da brauche ich kein geiles Hotelzimmer. So, wenn ich eh nur zum Schlafen bin, da brauche ich ein Bett und WLAN, mehr brauche ich dann nicht.
Ja.
Und jetzt habe ich für mich eine neue Leidenschaft entdeckt, und zwar so Kapselhotels, wie es die so aus Japan gibt.
Aus Japan kennt man das schon so lange.
Neulich war ich in Hamburg, das war ganz okay, das war so ganz gemütlich. Und jetzt habe ich gesehen, in Berlin gibt es das auch.
Mhm.
Die Nacht hat gekostet 30 Euro und die machen das alles so abgespaced. Ja. Das heißt, du hast dann, also eigentlich so groß wie der Tisch jetzt, dann deine Kapsel, 2 Meter lang und halt so 1,30 breit, also ja. So Matratzengröße halt.
Und auch so 9 Zentimeter hoch quasi. Ja. Ja.
Und da dachte ich, oh, das ist eigentlich ganz witzig, ich bin ja so Weltraumfan, ne? Das ist eigentlich ganz cool, bin eh nur zum Schlafen da. Und dann kam ich da gestern Abend an und dachte so, ah, okay, eigentlich übernachtest du jetzt in so einem MRT hier irgendwie, ja. Und zwar so super stickig. Und das war halt in so einer Halle neben einem Teddymarkt irgendwie. Wo man so im Dunkeln dann ankam und es war so, eigentlich dachte ich so, was machst du denn hier?
Ja.
Und es war halt so richtig so hässliches Licht und so. Und du halt so denkst, das ist so für eine Minute cool, machst ein cooles Foto und danach so, ey, fuck, ich kann hier so jetzt nicht schlafen. So. Und man hört die ganze Zeit, wie es so rumpelt und das war alles so dünnes Plastik auch.
Ja, ja.
Keine Ahnung, wo wir das importiert haben. Und da waren so die.
Eigentlich wie so Skisärge, die so auf Dachgepäckträger sind.
So, so ein bisschen, ja. Und das sollte natürlich so futuristisch aussehen. Dann gingen auch so die Türen, die man so am Fußende hatte. Die gingen dann halt so in der Mitte auf. Und dann auch extra so erklärt, ja, das müssen sie aufpassen, dass sie die gleichzeitig zumachen, weil sonst brechen die ab. Das hat er erklärt, weil nämlich bei einem war das schon so abgebrochen und er lag da so drin mit der Tür so halb offen. Und dann habe ich die ganze Nacht Angst, weil ich bin 1,98 und das Ding ist halt 2 Meter lang. Deswegen hatte ich die ganze Nacht Angst, dass ich so die Tür auftrete, so mitten im Schlaf. Aber es ist wirklich passiert und ich habe super schlecht geschlafen, weil ich die ganze Zeit einfach nur verwirrt war von was hier gerade um mich rum passiert.
Ja.
Aber es war okay. Und dann haben wir ja heute noch Auftritt mit Gäste Stegastermann. Mhm. Und da kriegen wir immer ein Hotel. Und da ziehe ich quasi nachher um. Und heute gibt es aber so eine neue Verordnung, dass man sich testen lassen muss, obwohl man auch geimpft ist.
Ja.
Und das habe ich dann heute Morgen noch gemacht. Habe ich geschaut, was ist so die nächste Impfstation? Da habe ich gesehen, das ist so eine Bretterbude von McDonald's am Checkpoint Charlie. Und dann bin ich dahin. Das muss auch sehr lustig ausgehen, weil die Bude ist so ungefähr 1,50 hoch.
Ja.
Und dann musste ich mich so nach vorne beugen. Und dann kam so eine Hand aus so einem kleinen Fenster, die dann so immer an der Nase rumgedingst hat. Und dann hat das alles geklappt. Okay, Test in der Tasche. Und dann wollte ich hierher fahren. Dachte ich, ich würde gerne noch ein bisschen in die Stadt anschauen. Und, ja, und dann bin ich halt vom Checkpoint Charlie nach Pankow mit dem E-Scooter gefahren. Und deswegen stoße ich, glaube ich, die ganze Zeit auf, weil ich die ganze Zeit so durchgeschüttelt wurde. Ich glaube, 40 Minuten bin ich auf dem E-Scooter gestanden.
Ich glaube, die Strecke bin ich auch mal gefahren. Einmal bin ich mal so ganz weit mit dem E-Scooter gefahren. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wo wollte ich da noch mal
ans
hin?
Meer.
Irgendwo an Arsch der Welt in Berlin.
Und da bin ich von dir angekommen und gedacht, was machst du eigentlich? Das ist komplett verrückt irgendwie.
Ja, da muss man echt lieber die Fahrräder nehmen. Die sind so ein bisschen besser für längere Strecken.
Aber so dadurch dann halt cool, so, weil für mich ist ja immer krass, so den, wenn halt so alle 2, 3 Monate in Berlin bist, dann sieht man die Veränderung halt noch krasser irgendwie, dass andauernd sich irgendwas tut.
Ist schon crazy. Ist aber in allen Städten so.
Ja,
also ich bin ja jetzt in Köln auch nur noch immer so einmal im Jahr oder so und jedes Mal denke ich mir, ach krass, was haben sie jetzt schon wieder gebaut irgendwie, also.
Das musst du ja mit Köln auch haben. Ich finde das mit Berlin für mich total cool, dass man in einer Stadt nicht wohnt, aber die so ziemlich gut kennt so. Das mag ich irgendwie total.
Naja, finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Was, wo willst du denn hin eigentlich? Also das frage ich mich bei dir immer wieder, wenn du bist einerseits jemand, was ich so mitkriege, wenn du so Sachen machst, du bist immer sehr, gewissenhaft, und sehr fleißig auch, wenn du Jobs hast irgendwie und die durchziehst und so. Aber manchmal hat man auch, wenn man dich so kennt, so das Gefühl, dass du das negative Wort oder das zu harte Wort wäre ambitionslos, aber manchmal hat man das Gefühl, dass du so dich so sehr treiben lässt und einfach irgendwie so guckst, was passiert und das passieren lässt und so.
Ich finde das sehr interessant zu beobachten. Das würde ja auch so gehen, dass es viele Leute gibt in unserem Umfeld, die so in den letzten Jahren quasi prominent geworden sind, sozusagen. Ich finde mal so ein krasses Beispiel ist für mich Aurel Merz.
Mhm.
Da weiß ich noch, das war so kurz vor Corona, hätte er eigentlich eine Tour gemacht, die wurde dann aber abgesagt und dachte ich, ach, der tut mir voll leid für ihn, das wäre, glaube ich, seine erste Stand-Up-Tour gewesen und sowas. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Verkäufe liefen nicht so gut und dann habe ich gesagt, ach, tut mir voll leid für ihn, weil ich mag ihn voll und schade irgendwie, habe ihm dann auch geschrieben. Und dann ging das so auf einmal bei ihm los. So, und dann hat er die kleine Show da gehabt bei Funk und das, und dann, aber das Krasse war halt, dass er die ganze Zeit konstant abgeliefert hat. So. Ja. Dass er immer so auf Vollgas. So. Ja. Und das finde ich halt so krass bei Leuten zu sehen. Und das könnte ich irgendwie nicht. Also ich denke manchmal so, ich würde eigentlich auch gern mehr Leute unterhalten, so, aber ich könnte nicht dieses konstant rausballern, so, ja, ne? Was halt so viele machen, die dann halt so. Oder auch bei Donny zum Beispiel, der macht das ja, das finde ich ja Wahnsinn, was er alles macht mit seinem Stream, wie er sich da reinsteigert und da so abliefert einfach. Mhm. Da denke ich mir so, boah, krass, das könnte ich nicht so. Ja. Ne? So dieses, auch wenn man sich ja, glaube ich, selber dann so verrückt macht, so dieses irgendwie, ich muss jetzt irgendwie liefern und sowas. Mhm. Und das könnte ich, glaube ich, nicht so. Deswegen mache ich immer so, ich steigere mich so phasenweise in Sachen rein, ja, und denke mir dann zum Beispiel auch, ich würde gerne mal wieder mehr lustig twittern so. Und dann mache ich das mal eine Weile und dann vergesse ich es wieder so. Ja. Und weil ich eigentlich so mit dem, wo ich bin, zufrieden bin. So. Ja. Ja. Und aber das finde ich immer so interessant, wenn man, gerade wenn man so den Weg von Leuten sieht, wie sie irgendwie bekannt und prominent werden, dann denkt man so, boah, krass.
Ja. Du hast ja sehr auf Clubhouse gesetzt, ja, und stimmt, gedacht, dass das jetzt dein großer Durchbruch wird.
Ja, da habe ich auch sehr viel Geld verbrannt.
Ich habe gestern mit Maria darüber geredet, wie weird das war, als Clubhouse losging, ja, und einfach anderthalb Wochen die Leute da, also es haben wirklich Firmen-Meetings gemacht, weil sie, wie ist unsere Clubhouse-Strategie und so. Und ich war die ganze Zeit gedacht, das hält doch keine Woche, das ist doch total scheiße.
Wir müssen jetzt auch auf Clubhouse mit dazu.
Ja.
Das hatte ich auch so mit dem Ehrenamt, was ich bei Borussia Mönchengladbach habe, da geht es quasi um die digitalen Sachen, da mache ich eigentlich nichts, weil ich der Social Media Heini bin und die machen das ja alles super da. Aber denkst du auch, wir müssen jetzt auf Clubhouse sein, wir müssen da irgendwie was veranstalten. Ich muss, ey, für die 50 Hansel, die da sind, was wollt ihr denn machen da, ganz ehrlich? Nur um es gemacht zu haben, ne? Das war auch richtig albern.
Ja. Du, ich hoffe, dass wir beide mal zusammen auf ein Fußballspiel gehen. Das fände ich schön, wenn wir mal zusammen. Du hast ja Moritz, den Bruder von Maria, unseren Live-Techniker sozusagen, den hast du ja angesteckt mit, was war das, Duisburg, ne?
Bielefeld, aber das war ja gar nicht ich. Das war irgendwelche Freunde von ihm. Da war ich mit.
Ja.
Ich glaube, weil von einem Kumpel von ihm die Freundin aus Bielefeld kommt. Irgendwie sowas, glaube ich.
Weil er ist plötzlich auch so, sie ist sofort Trikot geholt und so.
Ja, ist auch komplett all in gegangen, ja. Und, ja.
Ich bin ja großer Frankfurt-Fan, seitdem ich die im Olympiastadion gesehen habe, wie sie nicht nur Bayern besiegt haben, sondern auch wie das Frankfurt-Lied von Tankard performt wurde. So eine alte deutsche 80er-Jahre-Metal-Band, die nur von Bier singt. Die haben den offiziellen Song von Frankfurt performt. Da war ich schwer beeindruckt. Da war ich sofort Fan.
Ich hätte aber wieder Bock auf so ein kleines Ligaspiel irgendwie. Da müssen wir was machen.
Ja.
Was Cooles.
Wir können auch mal zum besseren Spiel zusammengehen.
Oh ja, Wrestling Urfeld.
Bei denen läuft es gerade gar nicht gut.
Bist du noch Mitglied, ne?
Ja, ja.
Okay,
gut. Ich bin Mitglied, aber es ist gerade sehr schwer für uns. Schwere Saison. Schwere Saison. Herr, erstmal vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das jetzt endlich mal machen konnten.
Krass, ich dachte, wir sind noch beim Intro.
Ja, sind wir eigentlich im Grunde genommen auch noch, aber wir den ersten Teil machen wir dann nächstes Mal.
Okay, sehr gut.
Also jetzt haben wir heute das Intro abgefeiert und abgeliefert. Jetzt sind die Leute erstmal heiß.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja, unbedingt.
Weil die mich immer interessiert. Die habe ich dich noch nie gefragt.
Alle Zeit der Welt.
Okay. Und zwar, weil wir auch gerade darüber geredet haben, so wie, was man macht, wo man hin will und sowas. Ja. Was mich immer tierisch nervt, ist, wenn man so für eine Sache dann so der Typ dann ist. Ne? Mhm. Ich habe jetzt irgendwie für mich entdeckt, dass ich gern Fahrrad fahre, jetzt bin ich aber immer so der Fahrradtyp.
Ja.
Ich habe jetzt ein Haus renoviert, jetzt bin ich so der Handwerkertyp. So,
ja,
ne?
Ja.
Und bei dir ist das ja natürlich super krass. Du hast ja so diesen krassen Peak quasi gehabt, dass du sehr jung auf einmal bei einer krassen Sache
bei
wie Fernsehstar warst. Ja. So, ne? Die ja sehr, sehr unique ist, so sage ich mal. Ne? Das, also, und du machst ja wahnsinnig viele coole Sachen, aber es wird wahrscheinlich nie wieder was geben, was so krass unique hat. So,
ja.
Ne?
Ja.
Was ja nicht irgendwie ein Kritiker ist, weil das ist ja vollkommen klar so eigentlich, ne?
Ja.
Weil das ja so ein einmal im Leben ist quasi. Und da frage ich mich, wie ist es eigentlich damit umzugehen, dass man immer wieder darauf so nicht reduziert, aber dass das immer wieder so ein Thema ist und sowas.
Ja. Ich fand das eine Zeit lang mega nervig und ich habe eine Zeit lang alles dafür getan, dass mich niemand darauf anspricht. Ja. Also auch, dass das einfach nicht Thema ist und ich habe es auch ignoriert und ich habe es auch nie thematisiert und ich habe es immer fast weggedrückt, weil ich gedacht habe, so Leute, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich bin jetzt 30, ich bin 35, was auch immer, ich bin Ende 30, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über was reden, was ich mit 18 gemacht habe, das nervt irgendwie. Ja. Also ich mache so viele andere Sachen, habe so viele andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht, ich würde gerne über was anderes reden. Und seit ein paar Jahren habe ich total meinen Frieden damit gemacht, weil ich denke, meine Güte, das ist halt das Erste, wo ich irgendwie aufgefallen bin, das ist das Erste, was ich gemacht habe, was irgendwie in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. natürlich ist das für die Leute interessant. Natürlich verbinden ganz viele damit, so wie du ja auch, irgendwie so Jugendtage oder ihr erstes Entdecken von Musikfernsehen oder überhaupt deutsches Musikfernsehen. Wir waren ja die ersten, also ich habe den Sender ja mit eröffnet sozusagen. Ja. Und wir waren was super Besonderes, weil es halt deutschsprachiges Musikfernsehen war. Und deswegen bin ich mittlerweile total fein damit und denke so, das ist doch total schön, wenn die Leute sich darüber freuen und mich irgendwie darüber ausquetschen wollen oder fragen wollen. Was ich immer noch so ein bisschen vermeide, sind so die Jubiläen. Das nervt mich so ein bisschen, wenn dann so, jetzt war vor 2, 3 Jahren, war irgendwie, weiß ich nicht, 25 Jahre Viva oder irgendein Viva-Jubiläum. Und dann kamen so Anfragen vom Tageblatt Hintertupfing. Wir hätten hier 3 Fragen an Sie über die Viva-Zeit. Also bei sowas, okay, Leute, macht das bitte ohne mich, weil das finde ich super uninteressant. Da ist ja für uns, für beide Seiten nichts zu gewinnen, nichts zu holen sozusagen. Also außer, dass sie ein bisschen das Blatt gefüllt haben. Aber das ist ja für mich eigentlich nicht relevant. Aber grundsätzlich freue ich mich mittlerweile total darüber, wenn Leute mich darauf ansprechen und rede mit denen auch drüber und finde das, also es ist vor allem auch so lustig, weil durch die Sachen, die wir jetzt machen mit der Gästeliste, durch hier durch den Podcast, durch die Insta-Sachen, die ich auch mache und so, gibt es mittlerweile eine Generation an Menschen, die mich kennt und die mich nicht mehr kennt als Viva-Moderator. Ja, also die, für die das gar nicht eine bekannte Sache ist oder so. Und das ist so ein bisschen schräg, finde ich. Das finde ich irgendwie ganz witzig.
Das finde ich übrigens krass bei krasser Sprung jetzt, aber das finde ich bei Lena Meyer-Landrut so krass, dass sie ja auch quasi 2 Karrieren hat eigentlich, ne? Dass jetzt die ganzen Kids, diese Fans von ihr sind, die wissen ja gar nicht, dass die, warum die eigentlich mal prominent geworden sind.
Aber meinst du, dass die quasi auch schon die nächste Generation an Fans hat?
Ja, ja, klar.
Ja. Wie lange ist es her? Schon ein paar Jahre her, ne?
10 Jahre auch fast.
Oder? 10 Jahre?
Oder so? Weiß ich nicht.
Aber ich auch nicht. 7 ist bestimmt schon her. Ja. 7, 8.
Nee, aber ich glaube, finde ich sehr interessant. Ich glaube, das ist die beste Art, auch damit umzugehen. So. Weil ich fand zum Beispiel auch, als ich es mal ganz kurzzeitig für 3 Jahre für Joko und Klaas gearbeitet habe. Ja.
Das fand Zirkus Halligalli damals.
Zirkus Halligalli, das fand ich super cool. Aber das meiste, und das war aber so auf Jahre hinweg noch so der Typ, der da irgendwie mal was gemacht hat und so. Das fand
du warst ja, glaube ich, sogar dann einmal in der Sendung, ne?
Ich war gerade der erste Gast der Sendung quasi, sozusagen.
Das kann dir nie wieder jemand nehmen.
Ja, stimmt. Ja. Hätte ich noch viel darauf angesprochen. Nee, aber das fand ich dann immer so komisch, deswegen habe ich mir vorgestellt, wie ist das so quasi in einem noch sehr viel größeren Rahmen dann halt bei dir, wo das ja immer so
damit wirst spielt. Du mehr angesprochen auf deine Performance als erster Gast bei Zirkus Halligalli oder auf deine Performance beim Wedding Planner?
Definitiv Wedding Planner.
Ja. Ja. War auch cooler.
Ja.
Bei Zirkus Halligalli hast du nicht deine Hose vergessen. Ja. Muss man ganz klar sagen.
Stimmt.
Herm, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich freue mich auch auf viele weitere Jahre, die wir beide irgendwie miteinander verbringen. Mhm. Unter anderem mit der Gästeliste, aber auch so, wenn wir irgendeinen Quatsch
machen. Dann wieder mit dem Iren.
Ja, absolut. Und ich freue mich auch, wenn du irgendwann mal wiederkommst und wir dann noch über ein paar andere Sachen sprechen, die Recherche über dich herausgefunden hat.
Noch einiges im Köcher.
Na, hier sind auch Sachen, die mir hier aufgeschrieben wurden. Mhm. Also wirklich, ich wollte übrigens, das Einzige, was ich heute vergessen habe, das kann ich jetzt nochmal schnell nachholen, ist, dass, ich erzähle das ja immer bei unseren Gästen, für die Gemütlichkeit, nicht nur die Snacks. Hast du überhaupt eine Marzipankartoffel gegessen?
Sorry. Mach ich gleich noch.
Extra Marzipankartoffeln.
Mach ich gleich noch, ja.
Ich schenke meiner Tochter jedes Jahr Marzipankartoffeln, weil sie die hasst. Das ist so ein Gag zwischen uns. Aber ich mag Marzipankartoffeln auch gerne. Also Marzipankartoffeln, Cola. Und wir stellen unseren Gästen auch immer ein Bild hin von einem
ihrer... Da war ich sehr gespannt, auf welches es werden würde.
Naja, von einem ihrer großen Idole oder Einflüsse oder so weiter. Und du bist ja ein großer Wrestling-Fan. Mhm. Und ich war immer milde Wrestling interessiert und habe durch dich da auch nochmal so einen besseren Zugang gefunden. Du informierst mich ja auch immer darüber, was gerade Neues in der Wrestling-Welt passiert. Und so. Wir waren ja auch zweimal, glaube ich, schon. Ne?
Mega gut sogar, ja. Da waren wir sogar auf einer, sorry, jetzt esse ich meine Marzipankartoffeln, sogar auf so einer, da waren wir so eingeladen, so halb, ne, von der WWE Deutschland. Ja, genau. Da waren wir auf so einer Presse-Dings vorher noch, so eine, wie heißt das, so eine Pressekonferenz.
Stimmt, in diesem kleinen Kabum.
Ja, in der O2-World damals noch, in so einem Raum, wo so komische Pressevertreter waren, dann hat so Rest dann eine Pressekonferenz gegeben. Was halt
aber
so
da war auch Romano, nee, wie heißt der, nicht Romano, wie hieß der Schweizer?
Cesaro.
Ja, Cesaro. Hm. War der nicht auch da?
Ich weiß noch, da gab es einen, der hieß R-Truth. Ja. Und da kam so in den Raum rein und sein Ding war immer so, dass er so What's up ruft und dann ruft das Publikum auch so What's up. Ja. Das hat in dem Raum aber niemand gemacht. Und da kam dann so rein und dann saßen halt so Pressevertreter, so 15, 20 Leute und das war so, oh.
Aber wieso hast du es nicht gemacht? Du wusstest es.
Ja, war mir unangenehm.
Ah, okay. Hast du ihn also verhungern lassen? Ja. War er Heel oder war Face?
Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war er Heel, deswegen habe ich es nicht gesagt.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Das muss man, im Wrestling ist Heel böse und Face gut. Ja. Und auf jeden Fall, also wir beide waren schon auf Wrestling-Veranstaltungen in Berlin und haben uns das irgendwie live angeguckt. Wie gesagt, du informierst mich jedes Mal. Und jetzt ist es ja so, für die Leute, die sich im Wrestling nicht auskennen, es gab immer diese eine große Liga, WWE, wo eben so diese ganzen, wo auch früher immer die ganzen Classics hergekommen sind, Undertaker, Hulk Hogan, so das, was man so als Wrestling kennt, wenn man keine Ahnung von Wrestling hat. Die waren alle da und dann immer wieder in der Geschichte des Wrestlings haben sich so Ligen abgespaltet. Es gab damals dann mal eine Zeit lang in den 90ern, das fand ich ganz interessant, also fand ich es am interessantesten, gab es dann die NWO, die New World Order, die sich von der WWE abgespaltet hat und dann waren da irgendwie geile Kämpfer und da waren auch viel aufregendere Kämpfe und so. Das war irgendwie alles ein bisschen spannender gemacht. Und das hat sich aber dann irgendwann wieder gelegt und als wir zum Wrestling gegangen sind, da gab es gerade einen Wrestler, der total geil war, CM Punk heißt der. Und der ist irgendwann ausgestiegen, weil ihm das alles, der fand es alles scheiße. Ja. Der hat gesagt, das ist ein scheiß Business, die sind alles, und er war auch wirklich Punk, er war so Hardcore. Ja, ja. Er hat auch immer so Straight Edge irgendwie propagiert.
Cooler Typ, ja. Na, cooler hat auch ein, ein Pepsi-Tattoo sogar. Ja.
Und dann, und der war halt so richtig cool, hat so richtig auch wirklich Punk in die WWE gebracht. Und der ist dann aus den Punk artigsten Gründen, aus denen man sowas verlassen kann, hat er das dann verlassen, weil er gesagt hat, alles fake, alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und man, und dann denkt man ja immer, ja, das ist jetzt so ein Show verlassen. Dann wird er so ein bisschen so zu Hause gezeigt und in einem halben Jahr kommt er so zurück. Aber der war wirklich raus. Ja. Ich habe den dann auch auf Twitter verfolgt und er hat gesagt, fuck you all. Und ich hab der hatte noch immer so ein Bild von Paul Newman als Eishockey-Coach, weil er ist dann plötzlich auch auf Eishockey so abgegangen.
Ja, immer schon, ja. Der war dann in der UFC auch dann, der hat quasi dann, wollte dann richtige Kämpfe machen und hat dafür auch krass trainiert. Ich war natürlich krasser für, aber es ist beides mal richtig in die Hose gegangen.
Ja. Ja, dann hat er das irgendwie probiert. UFC ist ja auch was, was du gerne guckst. Ne? Das sind so Cage-Fights und so, wo man sich so richtig auf die Fresse kloppt.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das, aber ich liebe das Schauen. Ne? Das
ist sehr brutal. Ja. Das, aber das ist dann auch so immer so ein bisschen Mixed Martial Arts und sowas, was die da machen.
Ja.
Also, was wirklich wehtut.
Ja, richtig, richtig böse. Ja.
Naja, auf jeden Fall, also ist auch nicht so interessant, UFC, können wir links liegen lassen. Ist halt ein komischer King von dir, aber da müssen wir ja nicht.
Komisch ist übrigens nicht UFC, UFC ist also das Höchstmögliche, ne?
Ja.
Aber da gibt es natürlich so ganz viele andere Ligen. Ich war einmal in Berlin, das heißt irgendwie We Love MMA, ist das in Deutschland. Ja. Das ist der albernste Name für sowas. Das ist, weil die auch so ein Herz als Logo haben und denke so. Und dann hauen sich, wenn sich aber halt so Hobbysportler auf die Schnauze hauen, das ist halt nur was anderes, so, ne? Das war dann wirklich so,
Sehr, sehr unangenehm. Auf jeden Fall hat sich aber von eine neue Wrestling-Liga gegründet, die AEW, All Elite Wrestling.
Hast du ein Shirt davon an heute?
Oh, du hast auch, stimmt, du hast ein All Elite Wrestling-Shirt an. Und die war plötzlich wieder ganz aufregend, weil die super originell war, weil da ganz viele originelle Wrestler waren, originelle Kämpfe, originelle Storylines, geht auch immer um die Storylines im Wrestling. Und da hast du mir einen Wrestler gezeigt, der wahrscheinlich der coolste Wrestler aller Zeiten ist, nämlich Orange Cassidy, Spitzname Freshly Squeezed, weil er eben Orange mit Vornamen heißt. Und bei dem ist die Erzählung oder sein Charakter ist, dass er super faul ist und deswegen, wenn er so Thumbs Up macht und den Daumen nach oben gibt, dann hängt er auch immer so halb runter, weil er zu faul ist, den Daumen ganz durchzustrecken.
Ja, und das Krasse ist, der macht ganz oft, also das ist ja, der ist wahnsinnig athletisch, aber lässt es halt so faul aussehen. Der macht halt so ganz viele so Saltos mit Händen in Hosentaschen und so crazy Sachen halt einfach. Und das ist halt, weil es so die Weiterentwicklung von Wrestling ist und was halt daran so unterhaltsam ist. Ne? Dass halt so, dass halt spielt, dass er irgendwie halt total lethargisch und gelangweilt eigentlich ist von allem und dann aber das trotzdem alles mitmacht. So, das ist halt so mega gut.
Ja, das ist genial. Den hast du mir gezeigt und deswegen haben wir ihn dir hier heute als Vorbild hingestellt, als Foto, damit du dich wohlfühlst, wenn dich die ganze Zeit fresh
ist. Macht die ganze Zeit einen Daumen für mich.
Macht immer den halbhohen Daumen, das ist genial. Deswegen vielen Dank, dass du mir den gezeigt hast. Wir können nächstes Mal auch ein bisschen ausführlicher über Wrestling sprechen und was es da alles gibt. Du warst ja, du warst ja auch immer ein großer Fan von, wie sie alle heißen. Ja, also für heute aber erstmal vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Deinen Einblick gegeben hast. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch, was machst denn du eigentlich beruflich, Herrn? Wie nennt man das denn, was du machst?
Ich weiß es selber nicht, wie man das nennt. Ich mache so viele Sachen im Internet einfach. Ja. Ich kurz gesagt, denke ich mir, Firmen kommen, sagen, ey, wir wären gerne cool im Internet. Und dann sage ich, okay, mach das und das.
Das muss den Leuten reichen. Das muss ein für alle Mal als Antwort reichen. Ja. Wir wollen diese Frage nie wieder irgendwo lesen, sonst rasten wir aus.
Ja.
Ja, sehr gut. danke fürs Dasein, Herrn. Producer waren heute Wenzel und Konstanze, die sich hier um diese Aufnahme gekümmert haben. Vielen Dank an euch, dass ihr hier für Top den reibungslosen Sound. Ablauf gesorgt habt. Und liebe ZuhörerInnen der Nils-Buckelberg-Erfahrung, wir hören uns nächstes Mal wieder hier beim schönsten Podcast aller Zeiten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Auf Wiedersehen.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Hey, Nils, die